Herzlich willkommen bei
«Ticht und Mächtel»,
dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 235 mit mir, Philipp Rüegg, mit Samuel Buchmann.
Hallo miteinander.
Domagoj Berancic.
Hallo, sorry, ich bin gerade abgelenkt. Ich sehe so schöne Wolken bei mir.
Ich dachte, irgendwelche Vögel sind am Anflug. Nein,
und sind wirklich schöne Wolken.
Wunderschöne Wolken bei mir beim Fenster. Es klingt komisch, aber es ist so.
Seit dem Horizon Forbidden West ist mir wirklich ein Wolkenfetisch.
Da wird die gleiche Aufmerksamkeit spannen wie sein Hund. Ah, schau da!
Squirrel! Genau, und der Florian Bodoki.
Hallo!
Hast du voll auch irgendeinen Fetisch?
Immer.
Welche Wolken findest du am schönsten?
Die ausgesehen wie Zuckerwatte, weißt du, die.
Cool, nein, keine Ahnung.
In Indiana Jones and the Great Circle, dort hat man einen Ort, hat man ein bisschen Wolken lernen. Das ist für ein Rätsel. Habe ich alles wieder vergessen.
Ja, ich warte, ich muss darauf warten, bis es auf den Playsee kommt.
Auf den Playsee?
Ja. Yeah.
Ist eh viel besser auf dem PC und die Grafik ist besser. Außer beim Phil, dort kommt seine Grafikkarte an Anschlag.
Es ist so, aber Nvidia... Ja,
du hast ein 4090, du Peasant.
Ja, eben jetzt bin ich wieder ein Peasant. Jetzt bin ich wieder nicht mehr das Nonplus Ultra. Weil, genau, und über das reden wir heute. Nvidia hat gefunden, das Zeug ist alles viel zu günstig, es braucht wieder mal etwas Neues. Und für Schnäppli-Preise haben sie neue Grafikkarten vorgestellt. Genau über das reden wir heute, weil es ist CES gewesen, Tech-Messe in Las Vegas. Ganz viele Sachen sind dort vorgestellt worden. Das steht heute im Fokus. Wir reden auch über AMD-Chips und über ein Switch 2, wo auf eine Art vorgestellt worden ist. Dann auch noch über andere Handhelds, weil die sind auch im Fokus gestanden an der CES. Über Monitore, über TVs, über HDMI 2.2 und über Meta, wo findet moderieren und Worte sagen und braucht es nicht. Das ist überbewertet. Und wir reden darüber, was das für uns bedeutet. Aber genau, dann ich würde sagen, fangen wir an. Mit den News.
News.
News aus der Tech-Welt. Also wir fangen mit dem teuersten an. Nein, das stimmt so nicht. Monitore könnten je nachdem noch ein bisschen teurer sein. TVs. Aber fast mit dem teuersten. Und zwar mit, genau, Nvidia und AMD auch, wo AMD ein bisschen weniger verraten, aber Nvidia hat neue Grafikkarten vorgestellt, die 50er-Serie mit der Blackwell-Architektur und haben vier Modelle vorgestellt, die 5090er als High-End-Modell, die 5080er, 5070 Ti und 5070. Ich kann ja gerade mal schwierigsten Punkt, schmerzhaftesten Punkt anfangen. Die beste, das 5090-Modell, ist der offizielle Preis. Man weiß ja noch nicht, was es bei uns kostet. Aber $2000, saftig.
Wie viel war 4090 gewesen?
Der MSRP,
ist es 1600 oder so? Kann das sein? Ich habe irgendwie so
ein bisschen weniger. 18, weniger, ja.
Sicher weniger, ja.
Ja, genau. Genau, kannst du schnell nachschauen.
Und
dann einen krassen Preisdrop. 50, 80, du kannst nur 1000.
Das ist schon nur 1000.
Ja, das ist ja krass.
Das ist ja Pipifax. Kann man sich ein wie heisst es? Wie das für eine geheißen? Ich weiß nicht mal mehr. Nicht Raid. Weißt du, mit zwei Grafikkarten. Jetzt habe ich es vergessen. SLI. Shit, oder?
SLI, ja, genau.
SLI. Shit, ist mir so nicht geläufig. Genau. Dann 5070 Ti wäre $750 und die 5070er $550. Und genau, jetzt
4090 hat 1600 gekostet tatsächlich, okay. Also 400 weniger als das jetzige Flaggschiff.
Ich habe bei uns Preise angeschaut, ich weiß auch nicht wieso, aber die sind 4090er immer noch exorbitant teuer, die sind immer noch um 2000 und höher. Also
ja.
Ich nicht gemeint, mittlerweile sind die verfügbar, verstehe ich nicht ganz, aber ich glaube, die Preise werden jetzt dann drastisch sinken, weil die neue Generation verspricht natürlich enorm viel Leistung. Dort muss man zwar eben gerade sagen, es gibt ja noch keine offizielle Benchmarks sind eigentlich alle von Nvidia selber. Digital Foundry und der Lennis Tech Tips, wie er heisst, hat das Zeug auch schon können ausprobieren, aber alles so mit Einschränkungen. Digital Foundry darf es nur im Prozent angeben, nicht nackte FPS-Zahlen. Hm. Das heisst, du siehst noch das Verhältnis, dann sieht es auch einfach so aus, wie es Nvidia demonstriert hat. Aber die Architektur geändert. Sie haben jetzt auch da das der GDDR 7 RAM, wo sie eben betont haben, dass es auch noch mit dem die ganze Leistung möglich ist. Das Flaggschiffmodell kostet dafür oder braucht dafür auch deutlich mehr Leistung, zupft 600 Watt. Ich glaube, die letzte war um die 400 gewesen. Also sie empfehlen das 1000 Watt Netzteil. Ich weiß gar nicht, ob ich das drin habe. Ich glaube, so etwas Absurdes habe ich nicht einmal drin. Und ein kleines Detail, das ich gesehen habe, wo natürlich bei ihrem, sie geben ja immer eine eigene Grafikkarte raus, die bei uns zwar auch nie kannst kaufen, oder?
Ja.
Und dort hat der Stromstecker ist angewinkelt gewesen. Das ist also ein kleines, aber geniales Detail, weil die Stromstecker, die Fette, sind mega oft hure mühsam zu reinmachen. Und jetzt sind sie einfach so angewinkelt. Findest du so, shit, wieso?
Wieso erst jetzt?
Wieso erst jetzt? Auf das freue ich mich. Genau, und was eben soll sie können? Sie sagen, die 5090er sagen doppelt so schnell wie die 4090er, was gewaltig wäre. Hat auch 32er RAM, die 4090er hat ja noch 24 gehabt. Das, eben genau, alle Benchmarks haben sie mit DLSS gezeigt. Das ist eben ihre die Upscaling-Technik, wo das Game auf eine tiefere Auflösung rechnet, darstellt und dann höher einfach auskaliert. Und also man hat gar nicht gesehen, was eigentlich sozusagen native der Unterschied wäre. Die mich nämlich auch sehr interessiert, weil es ist ja nicht so, dass jedes Game DLSS hat. Vor allem nicht DLSS 4, das neueste, das sie präsentiert haben. Auf das komme ich noch später drauf. Mega spannend, muss ich aber sagen, ist tatsächlich die 5070er, wo sie sagen, sechs so schnell wie die 4090er. Natürlich auch mit DLSS.
Und Frame-Chain und so. Also das ist ja. Ich glaube, das ist ja dann... Also ich habe auch ein paar Videos geschaut, dass das halt schon nicht so eins zu eins vergleichen kannst. Und ich glaube, die... Also ist die Rest-Rise-Performance, also die rohe Performance, die quasi mehr ist, ist glaube ich eher so bei 30% mehr bei den 5090er gegenüber den 4090er. Mhm. Aber ist halt dann die Frage, ja, oder ist es quasi gefaked, die Zahlen? Oder kannst du halt sagen, ja gut, aber die Technologien, DLSS und so weiter sind halt auch besser geworden und dementsprechend ist sie in der Praxis tatsächlich zweimal so schnell, da kann man dann darüber debattieren.
Ja, vor allem der Punkt ist tatsächlich, ich spiele so die anspruchsvollen Games, die haben eben wirklich auch alle DLSS und ich spiele es auch nie ohne, weil es geht gar nicht ohne. Und ich habe einen 4090er und ich spiele halt mit 4K und wirklich, es geht damit nicht ohne. Also ich müsste dann so all die Details abstellen, aber wenn ich mit allen Details spielen will, dann brauche ich DLSS. Es läuft einfach scheiße sonst. Und darum ist an und für sich das tatsächlich eine relativ relevante Zahl und zeigt aber auch auf eine Art, wie das die Native-Auflösung ist. Einfach vor allem also für die relevanten, so die Blockbuster-Games, fast ein bisschen passé. Oder? Weil auch PlayStation hat ein eigenes Upscaling. Wir munkeln, Nintendo wird auch eins haben. Das heisst, es könnte wirklich einfach sein, dass Native ist so ein bisschen Vergangenheit. Vor allem, wenn man es nicht merkt, dann ist es
aber ja, wenn man es merkt,
ist, genau.
Ist ja egal, ja.
Und eben DLSS, Digital Foundry, der Tech-Kanal, die haben ein interessantes Video gehabt und dort habe ich auch ein bisschen reingeschaut. Die tun das immer mega genau analysieren, wirklich. Das, ich sehe immer so Pixel rein, wo niemand sieht, was sie sind. Obwohl gewisse Sachen hat man tatsächlich erkannt und das neue DLSS 4 tun ja wirklich sehr vielversprechend. Das hat so das New Transformer Modell und das alte ist ein CNN, einfach, egal, es hat einfach eine neue Technik, wo Bilder, mehr Informationen kann rausziehen einfach aus dem Bild, um dann die zusätzlichen Pixel zu berechnen, oder? Weil sie haben es dann oft getestet mit dem Performance-Modus von DLSS, es gibt so in verschiedenen Abstufungen, und dort rechnet es das Game in 1080p und skaliert es dann auf 4K, oder die Auflösung, die du halt brauchst. Und ja, dort haben sie einfach so ein paar Sachen wie, es gibt wirklich so sichtbare Schlieren beim alten DLSS, weißt du, wenn die Leute sich bewegen im Hintergrund, und das hast du wirklich mega gut gesehen im Video, haben wie so einen Schweif hinter sich. Und der ist einfach weg. Und dann halt wirklich auch so Sachen wie in Bewegung eben keine Schlieren, weniger Pixel. Also es hat einfach besser ausgesehen. Das ist schon mal gut. Und ein anderer Punkt ist dann eben der Lag. Oder? Weil sie ja mehr muss berechnen und das entsteht aber vor allem beim Frame-Gen. Frame-Gen ist, wenn es wirklich Bilder generiert, einfach das
aus dem, früher, also auf Basis von dem, was vermutet, was als nächstes wird gezeigt werden, oder?
Genau. Früher haben wir wirklich so eine, What the fuck?
So Black Magic.
Ja. Das ist wirklich, das finde ich wirklich, das ist die grösste
Wurde. Und jetzt können sie ja mit dem DLSS 4 bis zu 3 Frames generieren, oder? In die Zukunft geschaut, sozusagen. Also ein Frame gibt es und dann werden 3 generiert und dann kommt der nächste Frame, der wirklich berechnet ist.
Ah, krass, dann musst du nur so, ein Viertel der Frames eigentlich
berechnen. Das ist verdammt krass, ja.
Ja. Also okay. Genau.
Das ist unglaublich.
Es gibt jetzt zweifach, genau, zweifach, dreifach, vierfach und genau, und dort entsteht der Lag, der Potenzial. Vor allem im, ich glaube, im DLSS 3 haben sie es eingeführt und dort hat man es schon zum Teil noch gemerkt.
Warum merkst du einen Lag, wenn sie euch die Zukunft berechnen?
Ja, weil halt, es ist halt dann gleich nicht ein Native, oder? Es halt, es tut dir irgendwie etwas zusätzlich berechnen und das ist, ich weiß auch nicht, erstens kostet es vermutlich Zeit, es kostet Leistung, aber ich weiß auch nicht, oder weil es etwas Künstliches ist. Technisch, ich weiß es nicht. Aber also, das ist wirklich...
Noch mal für mich Banause zum Verständnis. Du hast vorhin gesagt, der Performance-Modus, der berechnet sie in 1080p und rechnet sie auf, also wenn du jetzt in 4K spielst.
Ja.
Und dann gibt es dann die anderen Modi, oder irgendwie
ja, es gibt Balance. Es gibt Ultra-Performance, Performance, ausgeglichen Qualität.
Und was ist denn, du denn bei der Quality zum Beispiel? Nimmst du halt einfach eine höhere Basisauflösung, irgendwie 1440p oder so? Und,
es gibt Games, okay. Max Payne zum Beispiel, weiss ich noch, Max Payne, Alan Wake 2, dort steht es immer. Dort steht immer die Auflösung, die es berechnet. Und ist also schockierend, wenn du so liest, ist 900p oder so. Und ich finde es krass. Und ich glaube, 1440p ist Qualität. Das ist glaub, die höchste.
Okay, und wenn jetzt du hast quasi im Viertel so viele Pixel, wenn du jetzt auf Performance machst, oder das ist ja 1080p, und was berechnet es denn zusätzlich? Also weißt du, ich nehme ja nicht an, dass einfach der Pixel nimmt und der einfach viermal so gross macht, weil das ist ja nichts anderes.
Nein,
einfach,
genau, es kann wirklich, es hat eben, und das hat sich ja auch verbessert über die Jahre, weil sie können einfach das Bild analysieren und interpretieren und dann halt
und quasi Strukturen weiterziehen, wie irgendwie so
AI. Aber wie sind im Detail?
Okay.
Komplexe Machine Learning Algorithmen, die berechnen, wie der nächste Frame könnte aussehen.
Okay, also, also nicht nur der nächste, sondern auch zwischen den Pixeln und die anderen Pixel. Ja. Und so. Okay.
Genau, es ist einfach AI, die es berechnen kann. Also ich glaube, im Detail muss man sagen, ja gar nicht verstehen.
Nein, das hat mich interessiert, weil ich habe es nie verstanden.
Und eben, das hat sich wirklich extrem verbessert. Und sie sagen halt auch, das ist wie immer alles, das Machine Learning und das AI-Zeug, es hat mehr Daten, hat es mehr können benutzen, wird es besser. Und sie vergleichen die neueste Technik eben auch mit so ChatGPT und Gemini, vom Prinzip her, wie es lernt und wie es Zeug kann generieren. Und wie sie sagen, eben das Alte sagen es mittlerweile auch am Limit und das habe ich viel mehr Potenzial zum Skalieren. Also das werde ich auch noch viel besser über die Jahre, behauptet sie. Und genau, eben, gegen das Lag gibt es dann übrigens auch das Nvidia Reflex. Das ist dann, das kannst du auch aktivieren, viele Games haben das und das wird eben, soviel ich weiss, auf den Prozessor, also auf den CPU ausgelagert. Das tut dann der, glaube ich, berechnen. Das heisst, der, und das reduziert den Lag.
So geil, du führst ein Feature ein, wo etwas besser macht, aber etwas schlechter macht und dann hast du ein Angst-Feature, das das wieder ausgleicht.
Ja.
Das ist so.
Hey, ich habe das im Fall noch nie negativ bemerkt, dass FrameGen, dass es einen Lag verursacht. Ich bin jetzt vermutlich nicht der empfindlichste, aber ich spiele ja schon mit Maus und 120 Frames und es geht und dann merkt man es schon, wenn es schlecht läuft. Beim Indiana Jones, wo ich es getestet habe und ich habe vielleicht nicht die finale Version gesehen, dort ist wirklich immer so ein bisschen trotz guter Frames, so typisch so ein bisschen laggy, also weißt du, was ich meine? So ein bisschen schwammig. Genau. Ich habe es mit dem Maus gespielt. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass es eben auch Artefakt hat, also visuell ein bisschen spinnt. Und dann habe ich es abgestellt, gerade gemerkt. Gerade butterweich gelaufen. Dort habe ich es extrem gemerkt. Zu der Leistung, eben im Cyberpunk haben sie ja wieder so als Testkandidat rausgerufen. Und das läuft mit dem FrameGen, Multi-FrameGen, wie es das neue heisst. Läuft das praktisch doppelt so schnell. Also, sie haben es eben in Prozent angegeben, oder?
Mit Path Tracing und allem drum und dran.
Ja, genau. Und das ganze Paket. Also, verglichen mit ohne FrameGen, das ist dann der 100% Wert, ist das andere 930%. Ja. Da bringt es Leistung an, oder? Also, es läuft eben in Frames, eben, man weiß es auch nicht genau, aber geschätzt wird es halt wirklich doppelt so gut laufen, oder? Also, das ist auch verreckt. Also, das ist schon noch. Wenn das wirklich so ist und so gut aussieht. Und eben, sie haben gesagt, sie haben auch die Input-Lag ein bisschen gemessen und glaube, beim ersten haben sie 50 Millisekunden gehabt, beim FrameGen 1 oder FrameGen 2, weiß nicht, was das erste war. Zum 4 war es 57 Millisekunden gewesen. Also das ist schon eine mega kleine Steigerung, also Verlust eigentlich. Also, ich glaube, verkraftbar. Drum. Hey, tönt extrem gut. Die alten RTX-Karten, 20er und 30er, die bekommen übrigens DLSS 4 auch.
Das wollte ich auch fragen, nämlich. Ja. Sie bekommen dann ist deine 4090er gleich nicht am Anschlag drin.
Nein, ich meine, genau, das Problem ist einfach, du bekommst, also genau, sie ist einfach so schneller, aber du bekommst nicht alle Features. Du bekommst das bessere DLSS und das Raytracing, also das RT Reconstruction, das ist sozusagen das DLSS fürs Raytracing, also für die Echtzeitbeleuchtung.
Und Multiframe Generation hast du nur bei 50er Serie, also das mehrere Frames berechnet bei Frame Generation.
40er Serie kommt das Frame Gen 2 über. Das ist, glaube ich, auch schon besser. Ich habe wirklich das Gefühl, es gibt das Frame Gen 1. Ich weiß es doch nicht. genau, die kommt jedenfalls auch als Feature über. Aber eben alles für das Vermögen. Aber eben interessant sicher noch, sie sagen, die 50, 70er, die $550 sollen kosten, die sollen so schnell sein wie eine 40, 90er.
Und mit den Frame-Gen und DLS, aber gleich, das ist sehr cool, ja.
Da werden tatsächlich eine verdammt gute Preisleistung, muss man wirklich mal sagen. Also,
ich habe es auch nicht genau gelesen, aber die Aussage von wie heisst der Ledermantel-Typ? Jensen
Huang.
ja, genau. das hat er gesagt in der Keynote. Ich war dann noch so ein Post-Briefing mit Nvidia-Leuten, die online stattgefunden hat. Und dort haben sie sich ein bisschen zurückgerudert und gesagt, das trifft in bestimmten Situationen, kann man das vergleichen und sagen, dass es etwa die Leistung ist. Aber so als Blanket-Statement stimmt das wahrscheinlich nicht. So.
Geil.
also ein bisschen mit Skepsis nehmen, die Aussage.
hey, weil, also weißt du, es wäre ja auch wirklich gewaltig. Also, die wäre gerade komplett wertlos.
Aber ich glaube, genau.
Aber ich glaube, sie hat, ich weiß jetzt habe ich gar nicht nachgeschaut, wie viel RAM die 50-70 hat, aber ich vermute jetzt mal, die hat nicht 24.
Nein, ich glaube, die hat im Fall nur 12.
Ja, eben. Und das macht schon einen Unterschied. In gewissen Games brauchst du wirklich die RAM.
Ja.
Drum, ja. Aber hey, bringt wirklich hure Pfupf. Ich bin mega gespannt auf die finalen Tests. Aber ich glaube, da kann man schon davon ausgehen, die wird schnell sein. Und AMD hat auch ein paar Sachen gezeigt, aber mega geizig mit den Informationen. Ah, genau, nur das letzte Ding, die Nvidia-Grafikkarte. Ende, also 30. Januar kommt die erste. Ich glaube, die 50, 70er, glaube, die kommen erst ein bisschen später. Mm. Aber die 90er und 80er kommen, glaube ich, im Januar. Genau, bei AMD, wo übrigens gesagt haben, bis März kommen ihre, also nicht sehr konkret, haben den RX 9070 und RX 9070 XT vorgestellt und die sind mehr so Mittelfeld-Grafikkarten. Kevin hat eben geschrieben in seinem Artikel, die konkurrenzieren dann auch mit Nvidias 70er-Modell, also die 40-70, 30-70.
Sie haben ja auch 50-70. Explizit gesagt, irgendwo in einer Folie ist gestanden, sie haben ihre Benamslung geändert und quasi harmonisiert mit einem Konkurrenzmodell, damit man es besser kann vergleichen kann. Also, es ist wirklich 70er konkurriert also mit der Nvidia 5070.
Macht das schon Sinn. Also, ich habe es auch kompliziert noch gefunden, sonst zu verstehen. Und die hat all die RDNA 4 Architektur, auch FSR 4, ihres Upscaling, hat auch Framegen, was dann auch wird automatisch laufen für alle Games, die das FSR 3.1 unterstützen. Aber meine Erfahrung zeigt, dass sehr viele Games sind immer noch das FSR 2. Darum bringt das auch nicht so verdammt viel. Aber wie gesagt, sie sind gar nichts konkret eigentlich gezeigt, aber im Mittelsegment und AMD hat ja wirklich so ein bisschen das High-End-Ding, haben sie gefühlt
so aufgegeben. Ja.
Und im Mittleren sind es aber die Preis-Leistung immer noch gut, aber ich finde es überraschend auf eine Art, aber trotzdem fühlt es sich immer so an, dass die Nvidia-Grafikkarte in diesem Segment dann gleich besser performt, weil Games mehr auf das optimiert sind, weil viel mehr Leute Nvidia haben. Auf eine Art ist es ein bisschen überraschend, weil beide Konsolen AMD haben und all die Games Cross-Plattform sind, verstehe ich es dann gleich nicht so ganz.
Aber eben auch PlayStation hat dann ihre eigene zum Beispiel Upscaling-Technologie, die sie implementiert haben.
Das stimmt auch
wieder. Wo dann nochmal etwas anderes ist und dann ist es irgendwie gleich aufteilt auf verschiedene Dinge.
Es ist schade, weil ein bisschen mehr Konkurrenz. Wenn du merkst, beim Preis von der 50-90er, wenn es keine Konkurrenz gibt, dann kann man auch einfach 2000 Stutz verlangen.
Wobei ja bei den 40-90er war es ja dann tatsächlich so, fairerweise muss man sagen, dass die eigentlich so Frame pro Franken ist dann, glaube ich, bei den 4090 tatsächlich sogar besser gewesen als bei den 4080, weil sie einfach so viel schneller war.
Ja.
Ja,
ist aber halt sie sind schon, eben, das hat ja irgendwie 20 Minuten uns ja auch angefragt, warum das eigentlich so ist. Ich meine, die Preise sind schon definitiv mehr geworden.
Also absolut.
Auch in absoluten Zahlen, nicht wenn man jetzt das inflationskorrigiert, dann ist es einfach teurer geworden. Und eben, es hat mehrere Gründe. Eben. Also sicher, weil die Nachfrage ist einfach gestiegen. Die Leute, also Chips hat es überall. Die Leute wollen mehr so Grafikkarten. Und ich glaube, es hat sich eben schon gezeigt, die Leute sind einfach bereit zu zahlen.
Ja.
Weil in dieser Corona-Zeit sind die Preise höher geworden, die Chips sind knapp gewesen. Und dann merkst du ja gut, die Leute sind also, bereit zu zahlen, dann kommen schon.
Es ist ja nicht mehr geworden pro Frame, hätte ich gesagt, aber es ist wie einfach stagniert. Oder du hast einfach quasi, eigentlich sind so, die Leistung ist höher geworden und der Preis ist einfach proportional gerade mitgestiegen, mit der höheren Leistung. Und früher ist es halt immer so gewesen, der Preis ist etwa gleich geblieben und die Leistung ist gestiegen. Oder? Und jetzt zahlst du einfach mehr für mehr Leistung, respektive die Leistung kommt eigentlich nicht aus der Hardware quasi, oder die Effizienz kommt nicht aus der Hardware, sondern aus eben so Upscaling und DLSS und so weiter.
Ja, ja gut, das ist, ja, es ist, wie es ist. Und mal schauen, wenn man sich die, wenn man sich nie leisten kann. Genau, dann hat sie auch noch von AMD und dort sind sie doch ein bisschen besser unterwegs. Besser als Intel zumindest. Und haben neue Prozessoren vorgestellt. Samuel, was können denn die? Muss ich die auch haben?
Du sowieso. Du,
du bist ja schon wieder am
anderen. Ich habe noch 10. Generation Intel-Chip drin. Und ich glaube, wir sind bei der 16. Das ist jetzt also wirklich ein bisschen älter.
Okay. Du kannst mir nachher gerade sagen, wie wichtig das überhaupt ist, der Prozi zum Gaming. Auf jeden Fall, AMD hat bei den Prozis auch jetzt einfach für Gaming vor allem vorgestellt, also im Desktop-Bereich. Überblick, also sie haben verschiedene Sachen vorgestellt. Einerseits für den Desktop und dann für Mobile, also Laptops und dann auch noch für Handhelds, also eigentlich so drei Kategorien. Und bei den Desktops sind es normale CPUs, bei den Laptops sind es sogenannte APUs, also immer so CPU und Grafikkern in einem, wie man das heute halt so macht, so alles integriert. Früher sind das die Onboard-Grafikkarte quasi gewesen und die sind halt immer kacke gewesen und mittlerweile ist das ja ein bisschen anders, dass du wirklich im Laptop eine relativ gute integrierte Grafikkarte hast. Aber ich fange jetzt mit den Desktop-CPUs an. Dort gibt es den Ryzen 9 9900X3D und 9950X3D. Hey,
die Namen sind katastrophal. Vor allem nur schon, muss sie so genau anschauen, damit du den Unterschied
merkst. Hey. Voll.
Ja, also es gibt ja schon den Ryzen 7 9800X3D. Das ist momentan die populärste Gaming-CPU. Wer sich ein PC zusammengestellt, der stolpert garantiert über die. Und jetzt, die sind einfach quasi noch besser, noch schneller. Ich gehe jetzt noch nicht durch die genauen technischen Daten, die könnt ihr da nachlesen bei uns auf dem Web, auf digidec.ch. In prozentualer Leistung kann man vielleicht einfach sagen, dass die neue, das Top-Modell, also 9950X3D, soll etwa 20% schneller sein, so im Mittel, als das von Intel. Das ist der Core Ultra 285K. In gewissen Games ist sie anscheinend sogar irgendwie bis zu 58% schneller. Und das ist schon relativ brutal für Intel, oder? Weil schon das 9800X3D, also der jetzt schon gibt, der ist eigentlich in Games eh schon besser gewesen. Und der ist auch fast überall ausverkauft, immer noch oder schlecht lieferbar. Und jetzt gibt es halt einfach gerade nochmal eins drauf. Und Intel, ja, die bleiben irgendwie so langsam, aber sicher auf der Strecke. Also sieht sehr vielversprechend aus, die neuen CPUs. Und das einzige Fragezeichen, das noch so ein bisschen bleibt, ist der Preis. Den weiss man nämlich noch nicht. Der 9800er, also der, was es schon gibt, der kostet im Moment 550 Franken, ist ja schon nicht günstig. Und das Intel-Topmodell kostet 700 Franken. Ja, und ich gehe jetzt mal davon aus, die neuen von AMD sind sicher auch 700 oder mehr. Und eben, ich freue mich jetzt halt an dieser Stelle dann einfach, das ist so schön und sieht gut aus, aber das kannst du mir das vielleicht sagen, braucht man denn CPU-Leistung überhaupt beim Gamen? Oder nimmt man gescheiter einfach, weißt du, einen günstigeren und nimmt die 400 Franken, die man dann spart und steckt es in eine Grafikkarte?
Also ich meine, das Geld ist sicher immer besser in die Grafikkarte investiert, aber eben, ich glaube, ich persönlich weiss jetzt auch nicht den Unterschied zu meinem. Ich habe einen i9, aber eben die 10. Generation und i9 war schon dort der schnellste gewesen, von Intel. Und genau, es ist immer noch so, die Mehrleistung wird von der Grafikkarte kommt von der Grafikkarte, aber es gibt einfach bestimmte Sachen, wo so Simulationen, also Physik-Sachen sind, brauchen CPU. All die Strategiespiele, weil es dort viel Simulation drin hat von so Computereinheiten, auch Games mit vielen NPCs, also Open-World-Games. Dann auch bei Open-World-Games ist es oft in eine Stadt reinkommst. Klar, dann hat es keine Grafikkarte mehr zu tun. Aber dann hat es mega viele Objekte, mega viele Personen und auch diese Sachen berechnet die CPU. Und genau darum sind Sachen wie eben City Skylines, wo einfach, ich glaube, da kannst du nicht genug schnelle CPU haben, vor allem wenn die Stadt richtig gross wird. Der Kollege jammert da immer, wenn er irgendwie seine, ich weiß nicht, wie viele 100.000 Leute in der Stadt hat und einfach, egal wie viele sie es patchen, dann wird es einfach kacke zum Spielen. Darum, es geht schon, genau, es gibt schon Bereiche, die du brauchst, aber kommt natürlich jetzt einfach darauf an, wählen das Test. Also, eben, ich glaube, wenn deine. Ja, eben, wie bei allem. Also, es kann was bringen, aber tendenziell würde ich es auch eher in eine Grafikkarte investieren. Aber ich glaube, jetzt wirklich bei mir, es wäre wirklich noch interessant, um zu testen, einfach das erste Mal den Prozessor.
Ob denn das irgendwie der feste Hals ist.
Ja, und dann wirklich einfach mal schauen, merkt man da. Aber ich würde jetzt schon etwas erwarten. Aber eben, es kommt dann von Game zu Game.
Und je nachdem, welche Auflösung das Spiel ist. Also ist es nicht irgendwie so, wenn du tieferen Auflösung spielst, dann ist es eher CPU-lastig und mit höherer
CPU. Ja, ich weiss genau nicht mehr, wie es dort genau ist, aber es ist so. Ja. Die Auflösung hat auch noch einen Einfluss. Und es kann tatsächlich sein, dass ich tiefer. Ja, glaub, es ist so. Tiefer braucht es mehr CPU, weil obendrauf ist einfach dann sonst nur eine Grafikkarte relevant. Ja. Aber ja, genau. Was habe ich noch gelesen? Sichtdistanz auch. Eben darum, die Sichtweite, weil dann sind es auch wieder mehr Objekte, die man berechnen muss.
Okay.
Ja.
Also, auf jeden Fall, wenn du jetzt einen neuen High-End-PC zusammenstellen willst, dann wäre das dann vielleicht so deine CPU.
Das wird so teuer.
Genau. Dann, ich gehe über zu den Laptop-Chips. Die sind auch recht spannend. Dort sind die Namen noch viel schlimmer. die Serie heisst Ryzen AI Max 300.
Der AI Max.
Dann gibt es vier Stufen, 380, 385, 390, 395, also vier neue, es gibt schon tiefere, irgendwie 360 und so weiter. Und dann gibt es pro Stufe gibt's nochmal eine Pro-Variante, also normale und eine Pro-Variante. Dann gibt es wirklich, es gibt eine Laptop-CPU, die heisst, Achtung, AMD Ryzen AI Max Plus 395 Pro.
Das sollte verboten sein. Also, ein Produktname sollte höchstens drei Wörter dürfen enthalten. Maximal. So dumm.
Ja. Du könntest ein Quiz machen.
Richtig mit, dumm.
Du könntest wirklich ein Quiz machen mit Namen und hängst einfach immer Zeugs an und fragst, ob es das noch gibt.
Also es ist eine Parodie mittlerweile. Oder früher, es ist klar, es kommt natürlich irgendwie von Apple, die haben da angefangen mit dem Pro und dem Pro Max und Plus und solche Sachen. Aber dort gibt es ja wenigstens noch Produktnamen. Weißt du, das heisst
ja, genau,
iPhone heisst noch iPhone und dann halt Pro Max von mir aus. Und dort hört es dann auch meistens auf bei zwei Superlativen. Und jetzt ist da reisst es völlig ein.
Ja.
Und ich mache noch kurz einen Ausflug. Habt ihr die neuen Namen von Dell gesehen? Von den Dell-Laptops? Das ist genau gleich dumm. Die haben jetzt auch, die machen gar kein Produktnamen mehr. Also es gibt kein XPS mehr, kein, was immer es gibt, wie hat es andere geheißen? Inspiron oder irgendwie so etwas. Gibt es nicht mehr. Sondern es gibt einfach nur noch irgendwie Basic, Pro und Max. Und dann gibt's.
Grundsätzlich mal gut. Da sind wir mal auf gutem
Weg. Irgendwo Logik, genau. Und dann gibt's aber auf jeder Stufe gibt's dann nochmal irgendwie ein Plus-Modell. Und du hast dann, jetzt habe ich den.
Sind wir schon wieder einen Schritt zu den Klippen gelaufen?
Genau. Und dann hast du wirklich, dann hast du irgendwie einen Dell Pro Max Plus. 14.
Und sind es von den Klippen runtergefallen.
Und hast keine Ahnung mehr, was du jetzt eigentlich gekauft hast. Also es ist wirklich, also es hätte Logik, aber es ist einfach für ich habe das Gefühl, das ist irgendwo in einem Boardroom, haben sich da ein paar Leute zusammengesetzt und gedacht, jetzt machen wir das total logisch und so.
Ja.
Und haben einfach völlig vergessen, dass so der Durchschnittskonsument das nicht durchblickt und dann sich einfach fragen, so, okay, jetzt habe ich, es gibt sogar noch Premium, dann gibt es irgendwie Dell Pro Max Plus Premium. Weil ihnen sind superlativ ausgegangen. Also anyway.
Das ist auch für uns, also jedes Mal, wenn ich einen muss kaufen, das ist wirklich, du musst mega genau recherchieren und dann genau die ganz genaue Bezeichnung und dann, hör mal auf, und dann noch das Board dazu finden, dann geht es gleich weiter.
Ja, genau.
Die Board, Mainboard-Namen sind so weich. Ich habe gestern ein bisschen angeschaut. Keine Logik, nichts dahinter.
Also es ist natürlich eine Herausforderung, muss man immer sagen, weil sie haben natürlich so viele verschiedene Produkte und irgendwie musst du die halt benennen und entweder hast du dann einfach so Buchstaben-Zahlen-Salat, der aussieht wie ein Passwort oder...
Aber ich auch gut.
Genau, es ist schwierig, ich verstehe es, aber das kann auch nicht die Lösung sein, meiner Meinung nach. Und der Dings, der Lions Tech Tips, hat glaub, genau das gleiche gesagt wie du. Es ist sein Job und selbst er kommt nicht mehr raus, sehr oft. Also es ist so. Ja. Anyway, zurück zu den Laptop-Chips. Abgesehen von den Namen sehen sie wirklich auch sehr vielversprechend aus. Einerseits verspricht AMD mehr Batterielaufzeit. Es gibt ja jetzt schon die ein bisschen tieferen Ryzen AI 300er, die sind schon auf dem Markt und die sind tatsächlich sehr viel effizienter und die haben wie so die Spezialität, dass die Laptop-Hersteller die TDP, also die Leistung, die sie ziehen, quasi selber können festlegen können und einfach je mehr Leistung das halt erlaubst, also je mehr Energie das sie da ziehen, desto leistungsfähiger werden sie halt und dann kannst du quasi wie so selber ein bisschen das Verhältnis regeln oder wie viel willst du jetzt auf Leistung setzen und wie viel auf Batterielaufzeit, auf effizient. Also ja, die maximale TDP jetzt von den neuen ist bei 120 Watt. Das ist für Laptops absurd hoch. Also das wird wahrscheinlich kein Laptop-Hersteller jemals ausnutzen. Könnte aber spannend sein für so Mini-PCs, wo du natürlich auch kannst die mobilen CPUs einsetzen und dann sind sie halt dort relativ schnell. Ja, und da sind so gegenüber Intel, ziehen sie irgendwie noch mehr davor. Das redet so von Benchmarks mit mehr als doppelt so viel Leistung wie Intel. Und was bei den neuen Chips auch noch spannend ist, sie haben jetzt wirklich relativ viel Grafikkern auch, also bis zu 40 GPU-Cores. Und das kommt jetzt so gemäss AMDs eigenen Benchmarks, das ist ja immer mit Vorsicht so ein bisschen zu geniessen, aber kommt so entgegen von den Apple-Chips, also M4 Pro, der Max ist wahrscheinlich immer noch schneller, aber gleich, sie spielen jetzt langsam so ein bisschen im gleichen Ballpark, sage ich jetzt mal. Ja, also die werden sicher sehr spannend. Und dann gibt es nochmal andere mobile CPUs, die heißt irgendwie Ryzen 9000 HX und das ist aber irgendwie nichts anderes als so ein Desktop-CPU, der einfach umfunktioniert worden ist für mobile Workstations. Also sie haben noch mehr Leistung, sie haben noch mehr Energie und so weiter. Und zum Schluss haben sie eben noch Handheld-Chips vorgestellt, Z2-Chips, die meisten basieren aber immer noch auf RDNA 2, also das ist ja die alte Grafikkartentechnik und darum sind sie auch nicht so spannend. Nur der Z2 Extreme, das ist irgendwie der tollste, der beste und so weiter, der basiert auf RDNA 3.5 und der könnte etwas sein, hat aber auch relativ wenig Kern, also irgendwie 8 CPU-Cores und nur 3 sind glaube Performance. Anyway, also es ist glaube auch nicht der Mega-Leistungssprung, also ich denke jetzt im Handheld-Bereich kann man nicht davon ausgehen, dass du jetzt dort irgendwie, weiß auch nicht, dass du jetzt dort Riesensprünge machst.
Ich habe eben dort gehört, ich meine, da kann dann vielleicht der Domi noch etwas sagen, aber schon die schon vorgestellt worden sind, es gibt ja so mit AI im Namen für die Handhelds und die haben aber recht schnell getönt. Also ich glaube irgendwie, dass der Onyx Player, oder wie der heisst, also ein beknackter Name, der ist sehr schnell und Intel hat ja auch so einen im MSI Claw, im Neuen, das ist ja nicht mehr so scheiße wie das letzte, wo ja eine Katastrophe war, sage ich. Darum, ja, nimmt es mir noch Wunder. Die sagen super und wenn die ja die Neuen sind, müsste man ja meinen, die sagen gut, weil jetzt haben all die Z-Chips drin, oder zumindest irgendeine Version davon. Ich bin gespannt.
Ja, das war es von AMD. Ich glaube, da können wir gerade bei den Handhelds bleiben, oder?
Ja, genau. Gerade Switch 2 ist endlich vorgestellt worden, Domi, habe ich gehört.
Ja, die ist auf CES 2025 vorgestellt worden, aber nicht von Nintendo selber, sondern von einem Case-Hersteller. So vielleicht gut. Die absurdeste Geschichte von CES, amerikanischer Case-Hersteller Genki. Ich habe nachgeschaut, die haben wir auch bei uns im Shop. Die sind legit. Nicht offiziell lizenziert von Nintendo, aber die machen halt Zeug für die ernste Konsole und Sachen. Und die einfach gefunden, wenn Nintendo Switch 2 nicht vorstellen will, dann machen wir das. Und haben ein paar Medienleute eingeladen, außerhalb von CES, glaube ich, in einem Hotel oder so, haben sie einen Stand aufgestellt, wo sie Dummy haben mitgebracht, einen 3D-printed Dummy vor Konsolen, Dummies von den neuen Controller. Und die haben sie mitgebracht, um vorstellen, was für Zubehör sie für die Konsole werden veröffentlichen. Das heisst, die haben ihr Line-up für die Konsole, die noch nicht einmal angekündigt ist worden, haben sie schon finalisiert und vorgestellt. Und das ist einfach sehr, sehr komische Situation. Ja, ich weiß nicht, kann Nintendo etwas dagegen machen? Ich weiß es nicht. Was wollen sie dagegen machen?
Ja, ich kann es auch nicht vorstellen.
Aber woher haben sie, damit ich schon, woher haben die Prototypen?
Genau, das ist die Frage. Das ist die sehr, sehr, sehr gute Frage. Also es ist grundsätzlich so, dass Nintendo Switch ist jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt wirklich die meistgeleakte Konsole von allen Zeiten. Es ist quasi alles über die Hardware bekannt. Wie sie aussieht, was innen drin verbaut ist. In den letzten paar Wochen hat es wirklich so eine regelrechte Leak-Lawine gegeben, die angefangen hat auf Reddit, wo jemand behauptet hat, dass er die Konsole schon in der Hand gehalten hat und dann Details verraten hat. Der User hat zum Beispiel geschrieben, dass die neuen Joy-Cons, also die kleinen Controller, die man links und rechts an Switch anmacht, dass die neu magnetisch sind. Nicht mehr wie so eine Rail sein, wo du von oben reinschieben musst, sondern einfach so zack, magnetisch anheften. Er hat behauptet, dass die Analogsticks überarbeitet sind, dass also kein Drift mehr wird geben, dass die nicht mehr defekt werden sein. Er hat gesagt, es wird ein Games-Feature geben, das alle wird überraschen. Und ein paar Tage später hat er Bilder vor Konsolen ins Netz gestellt und die haben recht legit ausgesehen. Und dann ist das Motherboard geleakt und aufgrund vom Motherboard hat man jetzt herausgefunden, auf was für einen wie viel Nanometer das der Chip wird sein und aus dem hat man so ein bisschen die Leistung können eruieren, was man kann erwarten. Und dann sind Joy-Cons geleakt, also die echten Joy-Cons sind geleakt und dann hat man gesehen, dass Joy-Cons innen drin einen Maus-Sensor haben tatsächlich auf der Seite, also man wird Joy-Cons wahrscheinlich wie eine Maus können benutzen. Beim Lenovo Legion Go ist sie ähnlich gewesen, oder? Den hast du getestet, oder?
Letztes ja, genau. Jahr, ja.
Dort hast du aber die Controller müssen vertikal haben, oder? Zum als Maus brauchen.
Du hast sie
reingesteckt.
Ja, genau. Ja. Du hast wie einen Pistolengriff gehabt.
Genau, genau. Und bei Switch ist der, du drehst Joy-Cons auf die Seite, also der Maussensor ist dort, wo die Magnete sind und was angemacht wird an der Switch. Und du benutzt es dann so wie eine Maus. So.
Dann sieht es aus wie so ein Tucker, wie
heißt ja, genau, so hab's dir hangen. Ja, genau, richtig. Also, mega viele Details, die geleakt sind. Und es waren ja mega viele 3D-Modelle im Umlauf von Konsolen, die in der Produktionskette irgendwo geleakt sind. Und der Case-Hersteller, der jetzt an CES das Zeug vorgestellt hat, eine französische Webseite, hat anscheinend in Erfahrung gebracht, dass nicht nur der Case-Hersteller, sondern auch andere Case-Hersteller nicht aufgrund von diesen Leaks Cases und das Zubehör vorbereitet haben, sondern weil sie sich anscheinend Switch 2 Konsole auf dem Schwarzmarkt haben können beschaffen irgendwo.
Irgendein Fabrikarbeiter, irgendein Abwart von der Produktionshalle 17 oder so, hat sich einen goldenen Arsch verdient.
Hey, wahrscheinlich,
das,
ja.
Hey, das wäre schon geil, wenn wir das auch einmal organisieren könnten. Du kommst natürlich noch nie mehr in Gold von Nintendo, aber du hast einfach vorbei. Für zwei, drei Storys, das ist einfach der Traffic vom Internet, oder?
Und aber das weiss ich natürlich, also ich weiss auch nicht, von wo genau das französische Magazin die Aussage hat, aber im Gespräch mit IGN und The Verge hat Genki nicht zugeben, dass sie selber das Modell haben, sondern sie einfach gesagt, dass sie Details wissen und so wie sie es beschrieben haben, also sie beschrieben, wie der Magnet funktioniert genau, ob die Konsole ins alte Dock passt, vor alten Switch und so, und das kannst du nicht wissen. Die finale Hardware nicht erhalten.
Sie haben sie sowieso. Sie haben sie eh. Aber eben, das ist ja auch, weil, genau, man sagt ja auch, das hast du dir im Text auch geschrieben, die ist ja schon lange produziert. Das heisst, genau. Die wird schon in Warenhäusern wird die genau. Fertig stehen. Und das, dann ist klar auch, dass die Hersteller das Zeug schon bekommen. Also, auf eine Art ist es wie, wir sind dann vielleicht international zu klein, aber theoretisch wäre der Wieso Digitec auch eigentlich jemand, der so Zeugs bekommt, weil einfach Retailers bekommen sie zum Teil auch früher, oder? Aber wir haben es jetzt, soviel ich weiß.
Aber niemand. Immerhin. Ja.
Irgendwo im Haus.
Ja, frag mal zu wollen nachher. Das ist,
aber sind immerhin. Sind die ganze Zeit am Mario Kart nicht, 9 gamen, die Bastarden?
Nein, aber also ich glaube, in Warenhäusern, also ich glaube nicht, die stehen irgendwo im Warenhaus vor der Produktion, oder? Also so irgendwo.
Ja.
Also sie sind noch nicht verschippt worden oder so. Die stacken die einfach irgendwo in China oder wo immer das die produziert wird, wahrscheinlich China.
Aber immerhin wären die dann in nützlicher Frist verfügbar sein, nachdem es den Nintendo vorgestellt hat, oder?
Genau, das ist Theorie. Ja. Und der Grund, wieso das Nintendo gewartet hat mit der Vorstellung, ist das Weihnachtsgeschäft gewesen. Sie haben anscheinend einfach nur ein letztes gutes Weihnachtsgeschäft mit der Switch 1 wollen. Und wenn du halt die Nachfolgekonsole vorstellst, 2024, dann weißt du, dass ein paar Leute die Switch nicht mehr werden kaufen, sondern auf die nächste werden warten. Und darum haben sie so lange gewartet, die Produktion aber schon gestartet, um Lieferengpässe zu vermeiden. Und das ist jetzt die Konsequenz davon. Leaks entlang der Produktionskette. Und man weiß immer noch nicht, wenn das Nintendo die Konsole offiziell wird ankündigt. Das Einzige, was man weiss, Der Nintendo-Präsident Furukawa hat letztes Jahr schon gesagt, im Mai, dass es sicher noch in diesem Geschäftsjahr wird passieren, das am 31. März wird enden. Und that's it.
Hey, was ich mich noch frage, bei diesen Leaks, wieso sind die Bilder immer in so scheiß Qualität? Nehmen sie für das immer extra so ein 10 Jahre altes Nokia führen mit so Briefmarkenauflösung? Das gibt's doch nicht.
Das ist halt so, weißt du, das ist so agentenmässig. Du kannst natürlich das nicht. Ja.
Aber jeder hat ein normales Handy. Das kannst gar nicht, ich verstehe gar nicht, wie die. Du hast das Gefühl, es durchläuft durch jedes Internet. Mit Windows 95 wird es aufgenommen und dann irgendwie abeskaliert und wirklich nachher verschickt auf Reddit und dann erkennst du noch irgendwie so einen verschmierten
Joint. Ja, weißt du, das sind wirklich irgendwelche so Lochkameras, was im Hemdknopf oder so.
Der Reddit-Leaker, der aus dem Dezember hat AI-Hintergründe verwendet, um seine Identität zu verbergen oder zu verbergen, wo dass er die Fotos hat aufgenommen. Und es war noch lustig, am Anfang ziemlich schnell rausgekommen, dass es AI-Hintergründe sind und aufgrund von dem haben die Leute gesagt, nein, das ist alles Scheiße, was du erzählst. Aber dann sind halt immer mehr Sachen rausgekommen, genauso ausgesehen, wie er hat gemacht. Aber das war auch noch spannend gewesen, am Anfang hat er auch mega cropped und scheiß Qualität, aber dann hat er sich wie entschieden, okay, du einfach veröffentlichen, aber mit AI-Hintergründen.
Ja.
Aber ja, hey, wenn das jemand mal rausfindet, wo das Zeug liegt, ist, ich will nicht die Person sein, die das war.
ja, genau, aber eben, also ja, gut, ich weiß jetzt auch nicht, da liegt. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie schlimm die Strafe jetzt ist. Weißt du, das ist dann gleich nicht. Wenn du es nicht geklaut hast und du hast es einfach sozusagen dir besorgt, ich glaube, da kannst du machen, was du willst. Du hast ja kein Embargo, du kannst machen, was du willst. Wenn wir sie jetzt einfach bekämpfen.
Ah, nein, als Ding, als Medien nachher nicht, aber die Person muss halt wirklich liegt, die. Natürlich,
der, was klaut. Nein, aber der, was klaut. Aber der, der sie bekommt und kann veröffentlichen.
Ich glaube auch, also wenn jetzt Genki wirklich auf dem Schwarzmarkt etwas gekauft hat, machst du doch in irgendeiner Form schon strafbar, oder?
Ey, vermutlich, ja genau, weil dann wird vermutlich argumentiert, du weißt, du hast gewusst, dass die nicht veröffentlicht ist, dass du etwas geklaut kaufst. Du hast
Diebesgut gekauft oder so.
Also, aber wenn es jetzt einfach, aber wenn es einfach sozusagen von einem gezeigt bekommt, oder ohne dass er es geklaut hat, du weißt, sie ist geklaut gewesen. Das ist nicht veröffentlicht. Dann wäre ich auch schon wieder überzeugt, dann kann der machen, was er will. Aber ey, egal, wissen wir nicht. Vielleicht wird sie gleich. Komm, ich schaue mal ins Internet, ob sie live vorgestellt wurde.
das ist jederzeit möglich, oder?
Das ist wirklich jederzeit möglich, man weiß es nicht. Ja, und immerhin zu den Games und so ist noch nichts bekannt, ob die Hardware eigentlich alles tut. Das ist erstaunlich, Software weiß man nicht. Und das hat auch, weil das alles intern bei Nintendo gemacht wird und die Produktionskette ist halt sehr gross und es gibt sehr viele Stellen, wo das liegen kann.
Vor allem, du weißt das Datum eigentlich eh schon, was vorgestellt wird. Du hast das schon prognostiziert.
Ja, genau. Ich habe gesehen,
wann ist es?
13. Januar, also nächste Woche. Super. Nach der CES, oder?
Aber würde ich mir auch immer
unterschreiben. 31. März, Tommy. 31.
Nein, stell dir vor, wenn sie wirklich so bis.
Da wäre ein Freitag, da wäre auch ein Scheiß.
23.55 31. März. Versprechen eingehalten.
Einfach ein unkommentierter Trailer.
Ja, genau. Ohne Release-Datum.
Later this year.
Yeah. It's done when it's done. Genau, dann haben wir an der CES jetzt aber auch noch offizielle Handhelds gegeben, andere, wo man kann gleich kaufen kann. Und dort hat es ein paar spannende Sachen gehabt, oder, Romy?
Mal eins. Eine Sache, die ich spannend habe gefunden, nämlich das Lenovo Legion Go S. Das ist der kleine Bruder sozusagen vom Legion Go, der ja recht Hego ist. oder das ist ein Riesenteil. Also, ich habe es nie in den Händen gehalten, aber.
Das ist schon ein rechter Brügel, ja.
Eben, ja. Und das Legion Go S sieht einfach kleiner aus, ein bisschen schöner, wenn man. Also, das Legion Go ist ultra hässlich. Das Legion Go S ist einfach kleiner, sieht schöner aus. Und was aber spannend ist bei dem, es ist der erste Handheld, der nicht von Valve kommt, der mit SteamOS wird shippen. Das heisst, das ist eine echte Steam Deck-Alternative. Wo auch billiger wird sein. Und Valve hat ja schon vor einer Zeit angekündigt, oder, dass man das SteamOS öffnen und anderen Hersteller zur Verfügung stellen. Und das ist jetzt so die erste Ausgeburt aus dieser Strategie sozusagen. Der Handheld wird in zwei Versionen kommen. Einmal wird es eine Windows-Version geben mit Windows 11 und einmal ist eine SteamOS-Version, die, soweit ich weiss, auch weniger wird kosten als die Windows-Version, lustigerweise.
Huh. Ja, da bin ich. Genau, also kann man sehen, die wird eh laufen, weil es gibt ja das Bass-Eye, heisst es, glaube ich, oder wie man es auch immer ausspricht. wo du jetzt sozusagen selber kannst das installieren auf deinen Windows-Handheld. Gibt es übrigens auch offizielle Anleitung von Asus,
ja,
wie du das kannst machen für den ROG Ally X. Und ich habe es jetzt noch nicht gemacht, ich habe mir noch schon ein SSD bestellt, weil die drin ist, die ist dann fast zu klein, wenn du Dual Boot machen willst. Und ich habe noch gewartet mit Einbau, weil ich dachte, weißt du, wenn es dann im der CES eine offizielle SteamOS-Version vorstellen und ich kann installieren, dann nehme ich lieber die.
Vom ROG Ally jetzt, oder?
Ja, ja, aber jetzt tun es gleich oder so, als müsstest du noch bis im April warten, bis dann die Versionen wirklich kommen. Was ich ein bisschen enttäuscht bin, ich wollte einfach ein OLED. Ich wollte irgendeinen schnellen Sieg, aber ich meine, wenn du Steam Deck gehabt hast, das OLED ist der Shit, Mann. Du willst nicht irgendeinen publiken LCD. Das ist einfach nicht geil. Das ist das Zeug schneller. Darum, es gibt nicht so viel. Ich glaube eben, der MSI Claw, glaube ich, ist OLED.
Der neue MSI Claw, ich glaub, der ist AI OLED. Plus, heisst der.
Sau dämlich. Das ist wirklich, die macht sich lustig über uns. Das ist unglaublich.
AI Plus. Ich finde auch, AI sollte ja auch ein Produkt nehmen, verboten sein.
Das gibt es doch nicht. Das hat ja nichts mit dem zu tun.
Warte, du musst schnell schauen, ob der OLED hat. Das steht hier gar nicht.
Und sonst der One X Player, aber der ist wieder irgendwie so ein. Das ist mir so zu nischig, dass ich einfach. Das ist wie so ein bisschen Aya Neo. Da bist du immer so ein bisschen Hit and Miss, ob das Zeug
dann irgendwie. Ob das wirklich läuft.
Ja.
Ja, aber das stimmt schon. OLED ist schon. Handhelds ist schon etwas Geiles. Darum übrigens Switch 2 wahrscheinlich auch mit LCD-Screen und nicht mit OLED.
Was aber hier gibt es halt keine Alternative. Ja. Also es ist halt wie, ja, das es ist halt dann einfach
also
so.
Also wirklich? Es kommt, dann schon noch, ja. Es kommt dann schon noch eine OLED-Version, gell?
Ja, ja, genau. In zwei Jahren ist es
ja,
OLED-Version.
Ja, ja, logisch.
Money.
Also eben, das ist nicht 100% bestätigt, aber...
Ja. Oh, das wäre die schönste Überraschung. Das wäre die schönste. Ich sage so nicht viel... Unterwegs, aber wenn die
ja, OLED hätten. Ich glaube auch, Tommy, oder wenn das jetzt vorgestellt wird nächste Woche und es ist LCD, dann wartest du noch zwei Jahre, bis
ja,
es
genau, kaufst. Warte ich zwei Jahre.
Lange nicht an!
Ich kann nicht mehr, warten, ich würde alles kaufen. Gut, genau, es hat auch noch andere Handhelds von Acer Nitro gegeben. Acer Nitro Blaze heissen die. Und einer von denen ist besonders absurd, falls der und zuhören seid, Podcast stoppt schnell und googelt bitte den Acer Nitro Blaze 11. Das ist nämlich ein 11-inch grosser Handheld, der einfach aussieht, als hätte man also ein riesen iPad und links und rechts ein riesen Controller und es sieht absolut ridiculous aus.
Das.
Und ich frage mich wieso, also wenn du so ein grosses Display brauchst, nimmst du eigentlich einen Gaming-Laptop nicht. Auf einem Pressebild sieht es noch easy aus, weil du kannst Controller links und rechts kannst ähnlich wie bei Switch kannst abnehmen und nicht am Handheld brauchen und kannst den Bildschirm so mit einem Kickstand hinten aufrichten und im Tabletop-Modus spielen sozusagen. Aber wenn es wirklich in der Hanghalt ist und so Game ist, wenn du das irgendwie im ÖV rausholst oder so.
kannst genau Bizeps Curls machen, weißt du, wie das auch mehr.
Wurde gut.
Aber ja,
das ist für 5'000 Leute auf der Welt ist das genau das, was ich wollte.
Ja, ich frage mich auch, wie gross ist die Zielgruppe für das? Wieso existiert so ein Produkt? Wer kauft das?
Aber meldet euch. Meldet euch, wenn ihr das Gamer wollt auf einem 11-Zoll Teil.
Genau, und von Acer Nitro Blaze gibt es auch noch eine 7-Inch-Version, 8-Inch-Version, wo der Nachfolger ist vom Acer Nitro Blaze 7, wo letztes Jahr ist rausgekommen. Und da gibt es auch nicht... Und nicht bahnbrechend zu berichten, neue AMD Ryzen Prozessoren, 16 GB RAM, also so Mobile, also so Laptop-Prozessoren, die für genug Leistung sorgen sollen. Und so weiter und so fort. Aber jetzt auch nicht irgendwie bahnbrechend, wo, wenn man auf einen Handheld gewartet hat, unbedingt den muss kaufen. Ich finde wirklich das Lenovo Legion Go S und einfach Ausblick, dass es mehr Steam Decks wird geben, sozusagen von Drittherstellern, finde ich am spannendsten und ist sicher gut für die Entwicklung im PC-Handheld-Markt.
Ja, vor allem, weil alle zurückkommen jetzt auf Steam, oder? Dann
genau.
Und ja, und Ding, GeForce Now übrigens, die haben dann auch in Video da gesagt, GeForce Now gibt es offiziell jetzt eine App für Steam Deck.
Ah, cool, das eröffnet dann nochmal viele Möglichkeiten, ja. Und genau, Microsoft hat noch Aussage getätigt, die vielleicht auch noch spannend ist, potenziell für alle Xbox-Fans oder Windows-Fans, nämlich, dass sie vorhaben, Windows Handheld-tauglicher zu machen und dass man das will, auf Gaming optimieren will, sodass es halt wirklich auch nutzbar ist. Weil du kannst ja ein Liedli davon singen oder das Windows auf Handhelds immer noch sehr, sehr mühsam ist, was Bedienung anbelangt, was Optimierung anbelangt von den Games und so weiter und so fort. Und Microsoft hat nochmal bestätigt, dass CES im Interview oder so, eine Mini-Keynote, dass sie daran arbeiten, aber das haben sie, glaube ich, schon irgendwie 10-mal bestätigt, dass sie da wollen, dass es besser wird, oder?
Aber haben sie nicht, habe ich es jetzt falsch im Kopf, aber haben sie das nicht auch so formuliert, dass man jetzt das dieses Jahr erwarten würde?
Das Jahr?
Ich habe jetzt gemeint,
2020 tatsächlich, ja, ja. Das stimmt, ja. Das stimmt, weil stimmt. Aber
sie haben ja den Handheld bestätigt, wo man aber weiss, dass der noch Jahre weg ist. Und ich
den Xbox Handheld.
Ja. Ja. Und ich finde, man merkt, dass wirklich Steam macht recht Druck, weil das ist nicht einfach mehr nur so, hey, ein bisschen Linux und so, sondern mittlerweile das mit dem B-Site, wo du eben selber installierst, wo dann die Leute wirklich den Direktvergleich machen, Windows, die Games laufen lassen und dann auf dem SteamOS. Und es gibt viele Games, die besser laufen. Und der Akku ist viel besser.
Ja.
Und dann ist es irgendwann schon so, ja gut, gibt es jetzt wirklich vielleicht endlich das Gaming-OS, oder? Weil wenn du wirklich primär Games, brauchst du das Windows nicht. Und ich glaube, die merken schon, jetzt müssen sie Fürschen machen. Weil einfach, wenn sie es dann verpennen und Steam ist halt gross, vor allem im Game-Bereich, könnte dann schon mal einfach sein, dass die Leute tatsächlich umsteigen.
Ja, yeah. Aber eben auch, wenn sie gesagt hat, 2025, die Aussagen, die sie bestätigt haben, ist alles mega schwammig und, ja, und ja, unkonkret. Also was kommt 2025, man weiß es nicht. Soll ich besser werden?
Aber wie gesagt, ich fände es geil, weil eben das Problem ist immer noch, ich finde SteamOS grossartig, aber der Kack ist einfach, dass nicht alles drauf...
Ja.
Wenn ich so lange nicht alles habe, ist es gleich blöd.
Ja, ja, voll.
Aber ja. Gut. Genau, dann haben wir aber auch noch andere Sachen. Irgendwo drauf müssen wir ja gamen. Auf grossen, teuren Monitoren. Und jetzt,
ja, da bin ich gespannt. Ich bin auf der Suche nach einem grossen, teuren Monitor.
Also Fernsehen, Samuel, sag mir, was gibt's noch? Es ist dieses Jahr. Es ist dieses Jahr.
Es ist mein Jahr. Also
wichtig ist teuer. Nicht gut.
Teuer ist wichtig. Das bringen wir immer an. Aber auch gross, das Jahr tatsächlich. Also es ist ja immer so, dass der CES so ein bisschen in der Display-Technologie das vorgestellt wird, was dann das ganze Jahr lang kommt. Und den Rest vom Jahr kommen meistens wirklich die genau gleichen Panels einfach dann neu verpackt. Und darum ist die CES schon so immer der Jahresausblick für das ganze Jahr quasi. Ich fange auch bei den TVs. Der Dominik, der Dom ist gespannt.
Let's go, ja, komm. Ja.
Er ist schon
aufstellen.
Super, super, super. Also es ist halt jedes Jahr so der Kampf von Samsung gegen LG geht so die nächste Runde. Die haben ja mittlerweile beide ihre eigenen OLED-Technologien. LG WOLED und Samsung QD OLED. Bei LG, dort passiert relativ viel das Jahr. Die verabschiedet sich jetzt von der MLA-Technologie. Das ist das Micro-Lens Array, was sie die letzten Jahre so ein bisschen gebracht haben. Das sind so die Mikrolinsen, die dafür sorgen, dass es, also, die dafür gesorgt haben, dass es heller geworden ist, weil sie so das mehr fokussiert haben und so. Das kommt jetzt weg. Und der Grund ist, dass es angeblich, anscheinend, eine neue Panel-Architektur gibt. Also quasi die ganze Architektur, wie das Panel hinten dran aufgebaut worden ist jetzt neu. LG selber hat relativ wenig dazu verraten. Die haben einfach gesagt, es ist heller und so und Sachen. Und dann ist aber Panasonic gekommen, irgendwie einen Tag später, und hat ihren Fernseher vorgestellt mit LG Panel. Und haben zwar nicht offiziell gesagt, dass es genau das Gleiche ist, wie das, was in den LG Fernseher drin sind, aber es ist eigentlich völlig klar. Und die haben dann relativ ausführlich erklärt, was passiert. Und zwar gibt es eine Schicht mehr, also die bisherigen OLED-Panels, die sind so dreischichtig gewesen und jetzt hast du einfach nochmal eine zusätzliche und das ist das, was man dann im Volksmund oder wo die ganzen Hersteller dann Tandem-OLED nennen. Das ist ja das, was es schon im iPad Pro drin hat. Das ist so eins von den ersten, ein bisschen grösseren Displays gewesen mit dem das Jahr und das ist wirklich relativ cool, weil durch die zusätzliche Schicht hast so recht viel Vorteil. Also erstens wird es einfach heller, weil du halt wie noch einfach eine Schicht mehr hast, wo strahlt. Mhm. Dann sind irgendwie die Schichten wie, hast jetzt quasi blau, grün und rot, so separate Schichten, die strahlen und dann noch eine blaue, die quasi noch heller macht. Und dann werden die Farben werden auch besser. Und es ist effizienter, also es wird weniger warm. Und dann hast du halt auch weniger Burn-in-Gefahr. Also es ist so ein bisschen einfach win-win-win.
Also dann werde ich wirklich langsam ein bisschen braun beim Gamer.
Ja, das ist wirklich langsam
geil, ey. Endlich mal genau. Eine Abhilfe für die Kellerkinder wie mich.
Ja, ja, genau. also konkret, LG hat einfach so Aussagen gemacht, wie dass der neue OLED bei gewissen, soll ich sagen, bei der Testfenstergröße von 10% dreimal so hell soll sein wie die bisherigen. Allerdings haben sie da die bisherigen wieder definiert mit einer niedrigeren Serie. Ja. Also es ist immer so, es ist einfach gefaked, oder?
Alle immer sind, weißt du, wirklich, das ist so rumschaufeln da mit den Zahlen. Das ist so geil.
Genau. Aber es gibt dann so die YouTuber, zum Beispiel der HDTV, ich weiß gar nicht, wie der richtig heisst. Der ist ein super YouTube-Channel, kann ich nur empfehlen, wenn ihr euch für Fernsehen so nerdig interessiert.
Mit dem asiatischen
Nerd. Das ist sehr lustig. Und da hätten sie so ein bisschen Berechnungen angestellt, und es scheint wirklich so, dass Fullscreen, also Vollbild, ist die neue Generation, also der G5 bei LG, ist etwa 40% heller als der G4, also als die bisherige.
Ach krass.
Und das sind etwa 400 Nits Vollbild und das ist wirklich sehr, sehr viel für einen grossen Bildschirm für OLED. Das wird so, kommst langsam so auf LCD-Niveaus. Also klar, wenn du dann so die LED-Geschichte und so weiter nimmst, dann kommst du so zum Teil Vollbild auf 1000 Nits. Aber das sind dann auch Wert, wo man muss sagen, das brauchst du eigentlich im Alltag nicht mehr so. Aber 400 Nits ist schon cool, wenn du jetzt im Wohnzimmer, in einem hellen Wohnzimmer halt ein OLED möchtest, dann hast du bisher ja schon immer so ein bisschen Problem gehabt, dass es am Tag manchmal einfach nicht ganz genug hell ist.
Ja. Das ist das grosse Problem bei uns. Der Gesetz vielleicht, also die im Podcast jetzt sind, hinter mir ist der Fernseher im Wohnzimmer und das Wohnzimmer ist wirklich von allen Seiten mit Fenster. Und durch den Tag durch müssen wir wirklich die Store runterlassen, dass wir irgendetwas sehen. Das ist ein LG-Fernseher aus dem Jahr 2020, glaube ich.
Das sieht man gar nicht, das stimmt.
Und es ist wirklich, da kommst du wirklich schnell ans Limit. Und wenn ich einen neuen Fernseher würde kaufen, wäre das wahrscheinlich so das höchste Kriterium, die Helligkeit,
dass also ich
dann profitiere.
Ja. Ja. Also du kommst sicher immer noch im Bereich von den hellsten LCDs, aber deine hat jetzt wahrscheinlich etwa 180 Nits, würde ich schätzen, wenn es irgend so ein C2 ist oder C3 oder so. Also die neue wäre wahrscheinlich etwa doppelt so hell wie der, den du jetzt hast, oder sogar ein bisschen mehr.
Ich habe genau den, ich glaube, den 2er und den 3er.
Der hat etwa 180.
Ich habe den 3er aus 22.
Und also der Vorteil ist halt, und dann ist immer die Frage, okay, kaufst du jetzt einen mit dem LG-Panel oder einen mit dem QD-OLED-Panel von Samsung? Die sind in den letzten Jahren ein bisschen heller gewesen als LG zum Teil. Du hast allerdings einen grossen Vorteil beim LG-Panel ist, die sind so ein bisschen weniger anfällig auf Reflexion. Also das Problem ist ja bei Samsung, wenn jetzt etwas wenn wirklich Licht drin scheint, dann wird das Schwarz wie so ein bisschen violett. Also das Schwarz ist ja nicht mehr ganz schwarz und bei LG passiert das nicht. Also dort kannst du relativ viel Umgebungslicht haben und das Schwarz bleibt immer noch schwarz, auch tagsüber. Am Abend, wenn es dunkel ist, dann spielt es keine Rolle mehr, dann sind beide etwa gleich gut. Aber das ist so der grosse Vorteil von den LG-Panels und der ist auch weiterhin so. Was ist sonst noch so ein bisschen neu? Der G5, also der G5, der hat jetzt ein 165 Hz Panel, also noch ein bisschen mehr Refresh Rate. Da würde ich jetzt aber sagen, das bringt den meisten Leuten nichts, weil ich glaube, Konsolen haben ja auch maximal 120 Hz.
Ja, aber weißt du, wenn der PC dran anschliessst?
Genau, du könntest dich PC dran anschliessen. Es gibt ja Leute, die machen das. Ich habe immer unter meinen Monitorartikeln kommen immer so ein paar Leute und sagen, ich habe einen 48 Zoll Fernseher auf meinem Schreibtisch. Du hast das ja auch viel, stimmt?
Ja, genau. Habe ich auch ein Zeitchen,
genau. Aber. Ja, also dann bringt es vielleicht etwas. Dann hast du jetzt 165 Hz nachher. Bis jetzt sind es, glaube ich, 144 gewesen bei den Topmodellen.
Der Monitor ist eben der ist schon mal kaputt gegangen. Darum habe ich dann eine Occasion sozusagen den neuer bekommen, während der andere geflickt worden ist. Darum habe ich da, glaube ich, den GC3. Einfach der neue. Und der Fernseher unten ist eben der eine Generation vorher, das C2 oder so. Und ich würde vielleicht auch eher dort, aber es wird. Ich muss nicht so gross wie der Domi, ich habe nur mal gemessen bei mir. Bei mir gibt es Limitationen. Also, ich kann nicht über. Mein Fernseher steht zwischen zwei Fenstern. Und ich meine, ich kann es nicht überragend machen, weil sonst kann ich die Fenster nicht mehr richtig auftun.
Du musst Opfer bringen. Opfer bringen.
190 ist dort der Breite, das heisst, ein 83 Zoll würde noch gehen.
Das ist super, weil es gibt.
Einfach, ich habe geschaut, ist gut.
Und zwar, es gibt sogar bis 97 Zoll, eben der G5. Also das ist vielleicht dann dein neuer Fernseher.
Der Schwanzvergleich da.
Er wird ziemlich teuer, wahrscheinlich. Ich habe jetzt hier keine Preise, das gibt es noch nicht.
Ja, zu Weihnachten habe ich mir Digitec-Gutscheine gewünscht als Finanzierung vom neuen Fernseher. Von dem her, ich bin vorbereitet.
Das Jahr könnte unfassbar teuer werden, wenn man den PC aufrüsten möchte, einen neuen Fernseher kaufen. Und ich habe gedacht, es wäre mal geil, das Netz vielleicht auf 10 Gigabit. Und das, weißt, das heisst, mm. Board wird teurer, der Router, Switches, Extenders. Ey, es ist, ich brauche den 2/13. Und zwar jetzt.
Du musst eine neue Hypothek
aufsuchen. Markierst die Stelle nachher in den Shownotes für den Richie.
Unser CEO, hörst du manchmal, ich glaube, auch den Podcast. Ich möchte eine leichte Lohnerhöhung. 10'000 Franken.
Also, es gibt die neue Fernseher gibt es zwischen 48 Zoll und 97 Zoll. Die beiden Extreme sind, glaube ich, neu. Also 48 hat es vorher gar nicht gegeben. Es gibt nicht auch kleiner, das interessiert euch alle nicht. Und bis 97 Zoll gibt es allerdings. Der 97 Zoll, dem fehlt dann so ein Brightness Booster. Also der ist ja nicht ganz so hell. Darum bist du vielleicht bei 83 Zoll bist du vielleicht so im Sweet Spot. Oder?
Das regt mich auf, wieso hat LG 83? Wieso nicht 85?
Oder ist es 85? Sorry, jetzt habe ich es gar nicht.
Nein, es ist 83. Ich glaube, es ist tatsächlich 83, aber es regt mich auf, dass es nicht 85 ist. Ja, 77 jetzt. Und wenn ich upgrade, 6 Inches upgrade, wenn schon 8, oder?
Es geht nicht aber um glaub, Quantität.
Ich kann aber sagen, ich glaube, einerseits, ja klar, das ist recht, aber ich glaube, auch 5 Zoll merkst du schon, 6 Zoll merkst du schon. Und ich glaube eben, der Bildunterschied, ich glaube, ich erwarte schon, dass man das wirklich merkt.
Ich denke auch. Also eben, ist jetzt immer, das sind halt immer noch Specs und wir sind leider nicht an der CES das Jahr und darum müssen wir halt warten, bis wir es dann wirklich so vor uns sehen. Der Luca testet das dann sicher alles ausführlich. Sonst gibt es noch so ein bisschen allerlei KI-Washing, wie ich das so nenne mittlerweile. also überall muss man einfach noch so KI draufschreiben und ein paar Funktionen vorstellen. Bei LG ist es konkret die LG AI. Sie haben jetzt Co-Pilot in ihres
endlich
TVOS implementiert.
Da habe ich gewartet drauf. So auf
ja, unbedingt.
Es gibt jetzt einen Voice Assistant und greift dann anscheinend auf Co-Pilot zurück und so weiter. Also ja. Was vielleicht spannender ist dass die haben immer so Bildoptimierungsalgorithmen, oder wo quasi das Signal nehmen und dann schauen, okay, wie bereite ich jetzt das am besten auf. Das ist jetzt anscheinend auch mehr KI gestützt, was auch immer das heisst. Es gibt es bei den Bildschirmen relativ oft. Die behauptet dann, wie sie schauen halt, okay, was passiert auf dem Bild oder was für einen Inhalt schaust du gerade zum Beispiel. Weißt, spielst du ein Game oder schaust irgendwie einen Film mit einer dunklen Szene und dann quasi versucht der Algorithmus, die Bildeinstellung, also die Hardware-Einstellung quasi dynamisch anzupassen auf das. Ich hasse das, weil ich will ja irgendwie, dass das Bild so ein bisschen konstant quasi bleibt und ich habe das gesehen, wo die Person, die den Inhalt produziert hat, vielleicht vorgesehen hat. Aber ja, also da muss man aber schauen.
Du, es wäre ja geil, wenn es wirklich funktionieren würde. Aber das Problem ist wirklich, ich finde, dass sie ja gescheiter Zeit investieren, dass die Fernseher nicht so kompliziert sind zum Einrichten. Weil, genau, ich sage jetzt mal gemein, der Pöbel, der stellt dann einfach an und benutzt den und hat all den Kack eingestellt. So. Nein, aber ich meine, es ist ja wirklich so, der Fernseher ist dann gar nicht unbedingt, das Bild ist gar nicht so gut, wie es dann kann sein. Und wenn er so ein bisschen das weiss, hey, dann musst du einfach immer den Doktor machen, musst du so zuerst eine Stunde YouTube-Videos anschauen, um deinen Fernseher zu konfigurieren. Das schiesst mich nicht mehr als das. Und ein paar Jahre später ist alles vergessen und brauchst vielleicht mal einen anderen HDMI-Kanal hinten und dann weisst du wieder nicht, habe ich den Kanal auch schon konfiguriert oder nicht? Da komme ich so FOMO über, dass ich nicht das beste Bild habe. Ich hasse das Zeug.
Es ist ein bisschen besser geworden in den letzten Jahren, finde ich, seit so die Filmmaker-Modes eingeführt haben, wo dann eigentlich die meisten Bildoptimierungsalgorithmen abschalten.
Aber ich meine, der geht auch nur, wenn das sozusagen, wenn er erkennt, dass da jetzt etwas ist, das der unterstützt oder so. Habe ich gemeint?
Nein, das ist so Dolby Vision und so, was du glaube meinst.
Nein, ich meine wirklich Filmmaker. Meine hat das auch schon.
Okay.
Und Luca hat das mal erklärt, dass...
Genau, da müssen wir jetzt den Luca haben. Da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Ich kann euch halt zu Samsung über, dort gibt es auch hellere Fernseher. Die reden jetzt von einer Spitzenhelligkeit von 4000 Nits. Also eben, da reden wir dann von so 3% Fenster. Da haben wir von Vollbild geredet, bei LG. Die haben, glaube ich, nichts Konkretes gesagt. Der HDTV-Test hat aber dort berechnet, dass dort die Spitzenhelligkeit bei 3700 Nits etwa liegt. Also Samsung scheint noch mal ein bisschen heller zu sein in der Spitze. Und bei 10% reden sie von 2200 Nits. Das ist sehr beeindruckend, wenn das stimmt. Und Fullscreen wäre es 440 Nits. Also auch das ein bisschen mehr als die LG. Also grundsätzlich kann man einfach sagen, sie werden alle heller, die OLED-TVs. Eben bei Samsung hast du einfach so ein bisschen den Nachteil am Tag, dass das Schwarz anfälliger ist auf Umgebungslicht.
Ja, sie setzen sie setzen jetzt anscheinend mehr auf die glare-free Displays.
Ja.
Oder? Was ich auch nicht geil finde.
Nein, ich auch nicht. Ich hasse es.
Wo die Spiegelungen verhindern, aber die Schwarze ist dann halt, also je nachdem, genau, wie die Spiegelung drauf trifft, oder, hast du halt einfach das Licht hast mehr ausbreitet auf dem Dings. Und das finde ich nicht so geil.
Ah, genau. Ist es dann diffuser oder was?
Ja, ja, es ist, genau. Halt, du hast halt, es ist ja schlussendlich so eine matte Beschichtung,
ja,
die absorbiert nicht das Licht. Das muss immer noch irgendwo an. Also wenn du mit einer Taschenlampe in deinem Fernsehen zündest, dann muss das Licht irgendwo an reflektieren. Und wenn du jetzt ein verspiegeltes Display hast, dann ist es klar, dann ist es in den Spiegel. Wenn du halt reinleuchtest und du bist quasi im Strahl, dann leuchtet dir die Taschenlampe genau ins Gesicht. Oder? Und du siehst die ja auch wirklich mit einem scharfen Umriss, ja, und du kannst ganz klar erkennen, da ist jetzt die Taschenlampe und hinten steht vielleicht der Tisch und der Stuhl und was auch immer. Und bei einem matten Display zündest du halt in das Ding rein und das ist ja so eine unregelmäßige Oberfläche und dann wird es halt einfach diffus gespiegelt. In
ganz viele Orte hier,
genau, verteilt. Ja. Und dann hast du einfach einen grösseren Fleck von dieser Taschenlampe, die sich quasi ausbreitet auf deinem Display und überall dort wird halt dann der Schwarzwert schlechter. Also es ist wie so ein bisschen, du hast eigentlich die Wahl zwischen einer sehr definierten Spiegelung und dort, wo die Spiegelung dann siehst, ist der Schwarzwert natürlich massiv schlechter, weil dort spiegelt alles. Dafür ist es rundum immer noch gut. Oder es breitet sich halt aus und es ist dann wie so ein bisschen, du hast auch nicht die definierte Reflexion, erkennst dich vielleicht nicht selber drin und so. Dafür ist das Bild eigentlich auf einer grösseren Fläche schlechter.
Ja, okay. Der Luke hat diesen Test eben ein Samsung TV von letztes Jahr und ist absolut überzeugt davon und findet es sehr cool, aber ich weiß nicht, ich will das bei einem Fernseher einfach nicht haben.
Ja, aber das gibt es auch in den Monitoren. Es ist immer die gleiche Diskussion und es ist, glaube ich, wirklich Geschmackssache. Ich finde mittlerweile auch die Verspiegelten viel angenehmer. Es gibt halt einfach Leute, die irritiert das dann sehr, wenn sie irgendetwas erkennen. Ja. Oder wenn sie wie etwas spiegelt und sie sehen sich quasi selber oder so. Und für die ist das dann wie wichtiger. Für mich ist auch der Schwarze wichtiger prinzipiell. Aber ja, eben, ist Geschmackssache. Hey.
Genau, du hast ja da auch noch, das betrifft die Monitore, Fernseher auch, und ich frage mich gerade, haben denn die das? Nämlich HDMI 2.2 ist ja auch noch vorgestellt worden.
Ist auch noch vorgestellt worden. Ich mache ganz, ganz schnell noch Monitore, dort hat es weniger Neues gegeben. Ja. Die haben wir jetzt noch nicht gehabt, also jetzt sind wir bei den Fernseher eigentlich durch. Bei den Monitoren gibt es auch einen grossen Trend, und zwar, da gibt es OLED mit einer höheren Pixeldichte. Letztes Jahr hat es ja ganz viel gegeben, so 4K-Monitor auf 32 Zoll und jetzt gibt es die gleiche Auflösung auch auf 27 Zoll. Das heisst, du hast einfach die gleiche Pixelanzahl auf einer kleineren Fläche. Ja, ich weiss nicht, da gibt es glaube ich so die, vor allem so Shooter-Spieler, die gerne so ein bisschen die kleineren Monitore haben. Die wird das vielleicht freuen, wenn du jetzt so CS2 auf keine Ahnung, E-Sport-Niveau spielst mit 4K.
Simon hat mir auch so einen Monitor geschickt, so einen 27 Zoll mit 400 oder irgendwas, oder um die 500 Hertz. Mhm. Ja, das ist klar, den brauche ich.
Ja, genau, die
gibt's jetzt auch. Da verstehe ich hingegen dann nicht.
480 Hertz gibt es jetzt, glaube ich, QD OLEDs mit 1440p Auflösung. So, also hast du immer den Trade-off. Oder entweder hast du mehr Auflösung oder hast du mehr Hertz. 4K.
480 Hertz hätten wir
schon. Ja, genau, das sind die neuen.
Der Sony.
Ja, brauchst du wirklich. Also, die gibt es ja schon. Es gibt es schon mit einem OLED-Panel, jetzt gibt es einfach auch mit QD OLED von Samsung. Ja. Das, so. Anyway, höhere Pixeldichte bei OLED, das gibt es dann von allerlei Herstellern. Samsung, Asus, MSI, Alienware und so weiter. Mein persönliches Highlight ist allerdings etwas anderes, und zwar hat LG ein Ultra-Wide vorgestellt mit 45 Zoll. Mit einer 5K-2K-Auflösung. Das ist im Prinzip nichts anderes als eine 4K-Auflösung, einfach ein bisschen breiter.
Mhm.
Oder? Also du hast die 2160 Pixel so in der Höhe, die bleibt und dann ist es einfach breiter als eine normale 4K-Auflösung. Ja,
das ist also mehr als, genau, das sind eben die noch mehr Leistung brauchen.
Ja. Braucht auf jeden Fall noch mehr Leistung.
Da muss ich einen Bogen drum machen.
Ja.
Nein, das wäre das Schlimmste, was du machen kannst. Wirklich, noch mehr Pixel, Mann. 4K ist schon zu viel.
Ist jetzt nicht so viel mehr. Also schon ein bisschen, aber jetzt nicht massiv mehr. Und sicher? Ich finde, das ist ein cooles Format. Also 45 Zoll, super. 21:9 finde ich super.
Ja, ja, genau. Ich finde auch, weißt du, rein vom Prinzip her, ja, tiptop. Aber genau, es ist wirklich. Ah, das ist. Nein, das ist.
Übrigens, apropos noch mehr Pixel, gell, 8K-Fernseher, CES, sind kein Thema gewesen.
Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt nicht so genau geschaut. Es gibt sicher welche, gezeigt worden, aber du hast immer das Problem, es gibt gar keinen Inhalt.
Irgendwie. Aber ja, genau, ich habe so das Gefühl, das ist wieder das Interesse und der Output, den du herstellst, ist wieder recht zurückgegangen. Wer braucht es wirklich so?
Exakt, oder? Also, ja. Also eben, das ist mein Highlight, ist der grosse OLED-Monitor von LG, 45 Zoll, 21:9, 4K, oder eben nicht 4K, 5K, 2K. Und den kannst du noch so biegen, also der hat wie einen motorisierten Mechanismus drin, dass du quasi die Krümmung selber kannst anpassen.
Das ist schon
flach.
Für was ist das? Warum gibt es das?
Ja, das, ich weiß es, ich hätte mir lieber gewünscht, dass man es manuell verstellen kann. Das gibt es ja schon, so von Corsair gibt es solche, yeah, mit tieferer Auflösung. Das finde ich nicht so blöd, weil es gibt halt Leute, die haben gerne flach, oder es gibt halt Leute, die haben gerne irgendwie 800R gekrümmt und sitzen irgendwie 50 cm davor.
Aber der macht zwei Modelle, nicht?
Ja, das ist natürlich die Alternative, aber dann musst du halt irgendwie drei Modelle rausbringen und dann verwirrst du wahrscheinlich wieder die meisten. Ich weiß es nicht.
Wäre sicher viel günstiger als jemand, der biegen kann.
Ist es so. Es gibt auch einen mit einer fixen Krümmung von 800R, aber die ist halt wieder mega aggressiv. 800R-Krümmung ist extrem. Der kostet dann sicher weniger. Also genau der gleiche gibt es halt motorisiert zum Krümmen oder eben fix 800R. Was mich halt anschießt, ist, dass es eben motorisiert ist, weil du hast schon recht. Also ich gehe dann noch nicht die ganze Zeit zwischen verschiedenen Krümmungen wechseln, sondern ich stelle sie einmal ein und dann bleiben sie. Und es kostet halt einfach viel mehr. Es hat ja einmal den LG OLED Flex gegeben mit dem genau gleichen Mechanismus. Und der hat irgendwie 3000 Stutz gekostet für so Medium-Bildqualität. Und ja, keine Ahnung. Hey, ja, soviel zu den Monitoren und eben, HDMI 2.2 ist noch vorgestellt worden. Da sind wir eigentlich vorher gerade zum richtigen Thema gewesen, nämlich 8K und braucht es das, und macht das Sinn? Bis jetzt gibt es ja HDMI 2.1, das ist jetzt eigentlich langsam so flächendeckend verbaut in der Grafikkarte, Fernseher, Monitoren. Das hat Bitrate von 48 Gigabit pro Sekunde. Und HDMI 2.2, wo jetzt vorgestellt worden ist vom HDMI-Forum, das ist das Gremium, das das bestimmt, der hat jetzt 96 Gigabit pro Sekunde, also doppelt so viel wie der alte. So, das brauchst du halt für, wenn du jetzt so die hohen Auflösungen und Framerates willst, ohne Kompression übertragen. Also gerade so die 4K 240 Hz Monitore, wo es jetzt doch recht viel gibt. Wenn du das halt willst, komplett verlustfrei übertragen, dann langt HDMI 2.1 nicht mehr und dann brauchst du entweder DisplayPort 2.1, was es schon gibt, oder eben dann HDMI 2.2, wo jetzt neu ist. Ja, und auch bei 8K ist natürlich dann so, ab 8K 60 Hertz bräuchtest du es, glaube ich, und so weiter.
Es ist ein hoher Nischenmarkt.
Also ist ein extremer Nischenmarkt. Ja. Ich glaube, das ist halt so mega, mega in Zukunft gerichtet. Ja. Weil es geht auch immer ewig, bis die Anschlüsse dann wirklich kommen. Jetzt haben sie es angekündigt, ich rechne so in 2 Jahren vielleicht mal mit dem ersten Gerät. Bei HDMI 2.1 ist es über 3 Jahre gegangen zwischen der Vorstellung bis zu der ersten Grafikkarte. Und dort hat es aber wirklich noch mehr einen Anwendungsfall gegeben. Also dort hat man es wirklich gebraucht. So ein bisschen. Mhm. Und das ist jetzt da nicht unbedingt so, weil du kannst halt, ich habe jetzt von unkomprimiertem Signal geredet, oder? Aber du kannst ja heute schon 4K 240 Hz übertragen, oder 8K irgendwas Hertz. Weil es gibt ja die Display Stream Compression, DSC, und das ist jetzt eigentlich überall, das ist ein Protokoll, und das ist mittlerweile, hast du das in fast allen Grafikkarten und Monitoren drin. Und mit dem wird halt das Bildsignal komprimiert, um je nachdem, welche Version du hast, ist es etwa so Faktor 3. Und dann hast du halt auch vernünftige Bitrates, die kannst du über alte Anschlüsse übertragen. Also über HDMI 2.1 ist das kein Problem oder auch über den DisplayPort 1.4, wo fast überall noch drin steckt, langt auch immer noch. Und du siehst die Kompression nicht. Also man hat wirklich Blindtests gemacht, die ist so, Anführungszeichen, visuell verlustfrei. Und das macht auch Sinn, weil der Kompressionsfaktor von etwa 3, das ist recht wenig. Wenn du irgendwie Netflix streamst, 4K, dann hast du zum Teil Kompressionsfaktoren von 100. Oh. Und es sieht immer noch okay aus. Oder? Also es ist jetzt nicht so, dass das Bild dann völlig abflacht. Klar, ich sage, so ein Blu-ray und so sieht sicher besser aus, aber auch ein Blu-ray hat irgendwie Kompressionsfaktoren von, ich weiß jetzt nicht mehr, 30 oder irgendwie so. Also ein Vielfaches von dem, wo das Display Stream Compression macht. Darum eben, es braucht es eigentlich nicht. Es macht aber auch nichts, weil der Anschluss bleibt genau der gleiche. Also du hast jetzt nicht irgendeine neue Buchse. Du kannst auch die alten Kabel immer noch verwenden. Also der Anschluss ist rückwärtskompatibel und du brauchst einfach neue Kabel, wenn du jetzt wirklich möchtest, so die höhere Bitrate ausnutzen. Aber eben, frühestens in 3 Jahren, sage ich mal.
Ja, und dann musst du noch warten, bis die Receiver dazukommen und genau, funktionieren die wieder nicht.
Ja, ich glaube, eben, am schnellsten hast du wahrscheinlich beim PC-Bereich oder bei einer Grafikkarte und einem Monitor. Dort gibt es ja jetzt auch DisplayPort 2.1, kommt ja jetzt immer mehr. Die neuen Grafikkarten, die wir vorher darüber geredet haben, sind die ersten, die den DisplayPort 2.1 in der höchsten Bitrate haben. Dort dort ist noch viel verwirrender. Die haben noch drei Standards innerhalb von DieselPod 2.1 und so weiter. Also, ja.
Geil. Also, das wäre es gewesen, die wichtigsten Sachen von der CES. Dann haben wir aber noch ein Thema, und zwar geht es um Meta. Und dort, genau, der Mark Zuckerberg sagt, ein paar gute Ideen, wie ich Facebook und Instagram und Threads neu moderieren oder eben nicht moderieren. Und genau, was geht es dort genau, Flo?
Ja, back to free speech, Phil.
Ja! So schön.
Ja, dort ist es so, also der Zuckerberg hat sich Anfangswoche in einer Videobotschaft ganz cool «Hello there, fellow kids» mässig an
der Öffentlichkeit gewendet.
Mit seinem Goldkettchen. 900'000 fränkigen Uhr.
Ja, yeah, der Trip Lord. Nein, es geht darum, der Zuckerberg ist eigentlich so ein bisschen einer von den wenigen von den ganzen Tech-Grössen gesehen, die sich nach der Wahl von Donald Trump damals 2016 ein bisschen dagegen gestemmt hat und eher so ein bisschen die, in Anführungszeichen, demokratische Agenda verfolgt hat und einfach gesagt hat, ja, wir führen ein Fact-Checking-Programm ein bei Facebook, wir möchten nicht, dass die Wahlen beeinflusst werden, wir möchten nicht, dass Fake News und so alternative Wahrheit verbreitet werden und die Leute irgendwie missinformiert werden und so weiter. Und
haben jetzt das war nach der Wahl von Trump?
16,
okay.
Nach erste Wahlperiode.
Genau, aber nach der ersten Wahl von Trump.
Also genau, genau. Nachher. Oder während, also behaft mich nicht. Also 2016 jedenfalls.
Okay, okay.
Und dann hat er da ein globales Netz aufgebaut von einem grossen Moderatorenteam, zum Teil auch länderspezifisch oder sprachregionenspezifisch. Hat er so unabhängige Mitglieder von verschiedenen Positionen hat er da in das Moderatorenteam aufgenommen, wer halt informiert war. Es gibt auch verschiedene Dokus dazu, wo halt einfach da ein bisschen Inhalt moderiert haben, also von Kinderporno über Hassrede bis weiss nicht was. In Deutschland zum Beispiel sind da von der Presseagenturen sind Mitglieder dabei gewesen, AFP, DPA oder auch von dem Rechercheteam Korrektiv.
Und neu sind jetzt Leute von der AfD dabei.
Nein, es ist so, er hat jetzt beschlossen, es gilt nur für die USA. Er möchte jetzt hier für die USA, dass er das Modell hat, wie es auf X war. Durch Elon Musk hat er 2023, relativ kurz nachdem er Twitter gekauft hat und sein X umbenannt hat, ja das Moderatorenteam auch radikal entschlackt und setzt auf ein Programm namens Community Notes. Das heisst, User melden Beiträge und werden dann reviewed eigentlich, was es damit auf sich hat. Die Algorithmen werden ein bisschen weniger streng eingestellt, werden weniger oft selbstständig aktiv, so die Hürden sind ein bisschen höher und so. Das halt einfach so unter dem Deckmantel von Meinungszensur und so. Und das soll jetzt eben.
Das heisst einfach, man kann jetzt auch wieder mehr Rotz erzählen, man kann wieder mehr Lügen verbreiten, man kann wieder mehr Leute beleidigen. Das ist ja schon, das geht schlussendlich,
oder? Das ist immer eine Abwägung am Schluss. Es ist so, du hast so eine Waage und du kannst natürlich moderieren oder vor allem mit Algorithmen hast du halt immer das Problem, wenn du so KI einsetzt oder entweder moderierst mehr oder löschst mehr und dann hast du natürlich auch weniger Hassrede, weniger Missinformationen und wieder. Aber du hast natürlich auch, du löschst sicher auch immer unbeabsichtigte Sachen, die nicht hätten gelöscht werden sollen. Und das ist halt dann das,
wo... Fewer Mistakes hat das
Zuckerberg auch gesagt. Genau, das ist das, was viele Leute als Zensur anschauen, oder?
Genau, und so einfachere Regeln und so. Aber es ist schon so, also eben das Vorbild X zeigt, das habe ich auch im Artikel verlinkt zur Studie, Hassrede, sexistische Inhalte, rassistische Inhalte, antisemitische Inhalte nehmen auf jeden Fall zu. Das wird ziemlich sicher bei Meta nicht anders sein. Ich weiß nicht genau, also ich bin schon länger nicht mehr auf Facebook. Wir werden sehen, wie das ausgehen wird. Es ist ja so, dass man kann natürlich gibt es keine Evidenz, keinen klaren Beweis, warum das ausgerechnet jetzt kommt, aber die Einführung von Trump als Präsident in 11 Tagen, das liegt relativ nahe, oder? Dass das mit dem zu tun hat. In der Vergangenheit hat der Trump schon sehr über Meta geschimpft, ist ein großer Feind gewesen von Meta, hat gefunden, eben die verbreiten halt streng demokratisches Gedankengut, sind konservativ, in Anführungszeichen, konservative gegenüber voreingenommen. Der Zuckerberg sei eigentlich ein Feind vom amerikanischen Volk, er verdient Gefängnis und so weiter. Halt die markigen Worte, die Donald Trump dafür bekannt ist. Er hat auch gesagt, letzten Endes hat das zu seinem Kurswechsel in Sachen TikTok geführt. Wo Donald Trump selber noch Präsident war, hat er ja eigentlich wollen, dass TikTok verboten wird. Halt vor allem, weil es aus China kommt und das nicht unamerikanisch ist. Wo er dann aber offenbar herausgefunden hat, dass bei TikTok viel weniger moderiert wird und viel mehr. Und er hat viel mehr eigentlich seine Interpretation von Meinungsäußerung kann nachgeben und andere das auch können. Hat er dann gefunden, ja, weil eben Meta, wo seiner Meinung nach zensuriert hat, das Feld in den USA nicht allein überlassen und ist ihn jetzt darum gegen das TikTok-Verbot. Und ja, der Verdacht liegt noch, dass halt der Zuckerberg sich jetzt da noch ein bisschen lieb Kind machen will, weil er nicht will, dann irgendwie in seinem Wettbewerb eingeschränkt werden oder irgendwie zurückgedrängt werden will. Andere, eben der Elon Musk ist ja bekannt, also der bekommt ja sogar einen Platz der bekommt sogar einen Auftrag von Donald Trump, wird eingesetzt von ihm. Und auch der Jeff Bezos, der Amazon-Chef, der so Tech-Grösse ist, ist ein Fan von Trump, hat auch gespendet an seine
das würde ich jetzt mal bezweifeln. So
also ein Fan nicht, aber er geht schon sehr gemäßigten Kurs jetzt, nachdem er ja früher noch ein sehr, sehr kritische
Er ist opportunistisch,
sagen wir mal. Er ist opportunistisch, genau. Das ist eben auch so ein bisschen zusammen, die zwei.
Also.
Ja, also, das ist ja, so ein bisschen, ist, das ist jetzt meine private Ding, ist halt so ein bisschen, während ich glaube, dass der Musk wirklich denkt, was er sagt, habe ich beim Zuckerberg auch das Gefühl, das ist auch einfach opportunistisch. Das ist jetzt einfach.
Aber das finde ich, ja, das, wie kann das ist halt gerade los sein? Du bist halt einer der richtigen Menschen auf der Welt, hey, ja. Und das ist einfach, weißt du, wenn du, Du weißt irgendwie, wie viel Einfluss und sozusagen auf eine Art Verantwortung du hast mit deinen Plattformen und dann einfach so einfach nachgehen, wenn du genau weißt, was dabei rauskommt und was es für Einfluss hat und was es wirklich für viele Leute einfach das Leben wieder schlechter macht. Einfach für mehr Einfluss und mehr Geld und so. Ey, das ist einfach.
Ja,
so ich weiß schon. Du musst wie unterscheiden.
Weniger Benachteiligung, oder?
Es sind wie zwei Diskussionen. Also, eine ist quasi, okay, ist das eine gute Idee von der Sache her? Weißt du, von wegen, muss der Algorithmus halt irgendwie ein bisschen anders konfigurieren, dass er wirklich ein bisschen weniger löscht und dafür ein bisschen mehr Scheiß zulässt, auf Deutsch gesagt. Und das ist halt wie so eine Abwägungssache, okay, wo setzt du die Grenze? Das kannst du so und so sehen. Da verstehe ich schon irgendwo durch beide Seiten. Und das Zweite ist halt, okay, warum macht er das jetzt und so weiter? Wo liegen da irgendwie Gründe? Und dort habe ich so das Gefühl, ja, ist wahrscheinlich eine Mischung. Also, der ist schon auch so selber ein bisschen in die Manosphere, Joe Rogan-Ding so reingehauen, das merkst du, Jiu-Jitsu, Goldkettli, alles. Ja, das geht alles in die Richtung.
Movo, es ist MMA-Fights mit dem Mann.
Deutscher Hip-Hop, hast du sicher auch.
Und ja, alles Goldkettli.
Ja, wie dir ist unter dem T-Shirt, siehst
du. Jetzt nicht mehr,
okay, gut, fair. Nein, aber du merkst halt wirklich so die Transformation vom Zuckerberg, das merkst du also schon ein bisschen. Und das hat sicher auch damit zu tun, denke ich. Ich glaube, er glaubt es nicht ganz so krass wie der Elon Musk wahrscheinlich. Aber was weiß denn ich, gell? Ich sehe nicht jeden in meinem Kopf. Das ist so die eine Sparte und das andere ist aber schon auch, dass Zuckerberg halt noch nie, also der ist das Fähnchen im Wind. Wo der politische Wind gerade anbläst, dort richtet er Meta aus. Das ist vorher schon so gewesen. Also er hat ja nicht auch die Moderation eingeführt, hat den noch nie aus überzeugt. Das hat ihn schon immer angeschissen. Er hat in den frühen Zeiten von Facebook und so weiter. Am liebsten hätte er gar nie etwas moderiert, sondern hätte er gesagt, ja, da ist die Plattform, mach es selber, ich mache einfach Kohle, scheißegal. Also,
ja, ja.
Das ist aber seine Aussage. Und er hat es halt einfach gemacht, weil er musste. Und jetzt muss er halt nicht mehr.
Nur zum Präzisieren, wir haben jetzt von zwei Sachen geredet, Moderation und Algorithmus, also automatische Löschung ja, und so. Ja. Aber es wären wie beide Sachen, es ist der Plan,
genau.
Dass es zurückgefahren
wird. Also genau, das Moderatorenteam soll A, verkleinert werden und B, zügelt.
Genau.
Das ist ja dann noch der andere Aspekt, oder? Das Moderatorenteam ist jetzt, wie Meta selber, ja in Kalifornien ansässig und der Zuckerberg selber sagt, ja, die sind halt, Kalifornier sind halt sehr biased und darum will er jetzt das nach Texas
Das sind so nachher eine Trump-Idee.
Weil die sind so überhaupt geil. Nicht biased. Nein, sie sind natürlich
logischerweise genauso biased, aber man weiss, also es ist bekannt, dass Texas insgesamt eine konservativere Bevölkerung hat.
Ja, logisch.
Oder? Das ist wie, wenn du sagst, also das ist natürlich nicht im gleichen Ausmaß, nicht, dass sich jetzt da jemand beleidigt vorkommt, aber wenn du das Moderatorenteam, sagen wir, in der Stadt Zürich hast oder in der Stadt Winterthur und du sagst, ja, das ist biased, ich bringe euch jetzt nach Altdorf im Kanton Uri. Oder, also, sorry, ja, wenn sich Urner jetzt oben.
Also, das Zügeln ist einfach so,
was ist das? Ich finde, du kannst das argumentieren, aber ich finde einfach so seine Begründung und seine Message und dann also der Free-Speech-Deckmantel drüber verbreitet, das regt mich einfach auf. Das ist so höchlich und es ist so offensichtlich, ja, dass es jetzt einfach ist, weil er einfach nicht mehr muss und weil einfach jetzt Trump halt an der Macht ist und wieder ein bisschen muss in den Arsch kriechen. Das ist so offensichtlich.
Das ist sehr offensichtlich. Ja, ja, okay. Und das ist auch, es gibt ja den berühmten «I don't believe in», oder es ist einfach nicht mehr evidenzbasiert, sondern immer nur meinungsbasiert. Es gibt da verschiedene Bits, auch von Comedians oder auch von Wissenschaftlern, so «I don't believe in orange juice». So, wie kannst du nicht an Orangensaft glauben? Das ist etwas, das existiert auf dem Planet Erde. Es ist unwiderlegbar, dass es Orangensaft gibt. So, und du kannst noch lange sagen «I don't believe in orange juice». Das ist einfach ein Scheissdreck. Das ist von Ricky Gervais.
Yeah, aber, und da gebe ich recht, jeder dürfte sagen, dass er nicht glaubt, dass es Orangensaft gibt.
Natürlich,
ja, aber das ist natürlich. Aber weißt,
ja, da beleidigst du niemanden. Ja.
Dort ist das richtig, aber wenn du halt dann so sagst, ich glaube, dann Holocaust, dann wird es halt problematisch. Ja. Und das hast du halt mit dem dann auch.
Klar, ja, aber...
Und das ist halt auch...
Ich finde trotzdem, das Umschwenken oder das, was sie vorhaben, ich bin wahrscheinlich der Einzige und wahrscheinlich der Einzige Redaktion. Aber ich finde es grundsätzlich, hat das Potenzial und ich finde es grundsätzlich nicht schlecht, dass sie in diese Richtung gehen. Weil ich wie das Gefühl habe, das Ende ist der Algorithmus, der fehleranfällig ist und wo auch bis zu einem gewissen Grad intransparent ist. Und von dort her kommt das Misstrauen oder gegenüber also von Leuten, die vor allem im konservativen politischen Spektrum sind oder die das Gefühl haben, dass sie durch die intransparenten Algorithmen und durch die grösstenteils so intransparenten Moderationskriterien, die bei Meta sind, dass sie benachteiligt werden. Ich verstehe das, wie du in diesem politischen Spektrum bist, dass sie so fühlst, dass auf diesen Social Media Plattformen
keinen Platz hast
oder deine Meinung nicht gehört wird. So. Und ich finde es, wenn man die Moderation und Algorithmen und so, wenn man das weiterfährt, dann stehen auch so Sachen wie Truth Social, wo das Problem nicht lösen, sondern einfach verlagern. Dann gründest du eine andere Bubble, wo die Leute unter sich sind und ihre Meinungen ungefiltert können wiedergeben und ihre viel grösseren Echo-Chamber sind, als sie das auf den grösseren Plattformen wären, wo sie vielleicht gegengecheckt werden von anderen Leuten, die eine andere Meinung haben. Und darum finde ich die Entwicklung grundsätzlich nicht schlecht. Weil ich habe das Gefühl, es verhindert die Entwicklung von anderen Bubbles, die nachher noch viel schädlicher sind für den demokratischen Prozess.
Ja, ist halt Frage,
das ist die Frage. Ja, die Frage ist natürlich nicht, nur, so dass du dort sehr viele beeinflussbare, oder wenn die dort unter sich sind, ist das natürlich schon, das hat natürlich Gefahr, dass das dann nachher noch radikalisiert. Ja. Aber wenn du natürlich auf einer so einer Plattform bist mit Milliarden von Leuten, die vielleicht einfach schlecht gebildet sind oder einfach jung sind, wo eigentlich noch keine Meinung haben oder sich nicht klar darüber sind und sich dann nachher beeinflussen lassen, ist blöd. Also niemand lässt sich ja aktiv beeinflussen, sondern einfach beeinflusst werden. Und dann einfach Leute, dass es dann mit der Zeit mehr Leute gibt, die aufgrund von diesen Umständen dann so eine Mindset entwickeln. Oder?
Ja, genau, das ist ein anderes Argument, dass wenn du es öffnest,
ja,
dass du mehr Leute in Berührung bringst mit extremen Meinungen und
Verschwörungstheorien und so weiter.
Genau, die nachher in den Rabbit Hole schickst. Das ist wie die andere Seite der Münze. Genau.
Aber ich finde halt, weißt du, je nachdem, ich weiss dann, wenn es dann gar nicht mehr oder wirklich nur noch sehr rudimentär moderiert wird, weil Meinungen haben Grenzen. Oder ich finde halt, wenn es dann wirklich so um Rassismus geht und so, es ist mir egal, ob du denkst, ob dunkelhäutige Leute weniger wert sind als hellere, weil es ist falsch. Und ich finde halt einfach dort, das ist ich finde das nicht okay. Also weißt so, also du, natürlich darfst du die Meinung haben, aber dort finde ich schon...
Aber darum gibt es die Gesetze, ja. Flo. Ja. Darum gibt's die, darum ist freie Meinungsäußerung wird einfach von der Rechten immer so proklamiert, als bedeutet das, man darf alles sagen, aber das ist nicht so. Oder?
Ja, aber weißt, so wird es halt, schau, es wird so gehandhabt. Oder?
Ja, das meine ich. Ja. Aber darum in den meisten Rechtsstaaten ist es eben nicht so, darum gibt es Gesetze, oder, was man darf sagen. Und ich glaube eben auch, wir müssen alle nur Mutmaßungen anstellen.
Ja, ja,
aber klar. Die Plattformen moderieren, glaube ich, ist gleich wichtiger, weil die sind gigantisch und andere haben es immer schwieriger. Weißt du, auch Truth Social, jetzt gibt es das, aber dort sind, ich sage jetzt mal, einfach ein paar Lümpen. Also weißt du, es ist so klein im Vergleich. Mhm. Und ich glaube, die Hürden ist viel höher, dass die Leute dort hingehen, als es dort sind auf den Plattformen, die es gibt. Und glaube ich eben auch, erreichst du vielleicht mehr mit moderieren, aber du, das ist eine Mutmassung. Und schlussendlich ist es so, und in Europa ist sie aber bis auf weiteres weiterhin Status Quo, oder?
Mit den Moderationsteams, oder? In Europa.
Ja, also genau. Also das ist ja so, zumindest in der Europäischen Union gibt es ja den Digital Services Act und dort hat die EU-Kommission hat schon gesagt, hey Marc, gell, komm nicht auf die Idee, weil das... Das wird richtig teuer. Wir haben da gewisse Gesetze. Wenn das nicht einhalt ist, dann wird es teuer. Die Sache ist halt nur, wie genau willst du das durchsetzen? Oder? Weil das ist ja schlussendlich das gleiche Netzwerk, es sind die gleichen Seiten. Es gibt ja keine separate Sparte für US-Amerikaner. Es ist ja nicht so, dass bei jedem einzelnen Post von jedem einzelnen Manfred dann irgendwie heisst, oh, du kannst das nicht anschauen, weil du loggst dich von Belgien ein und dort ist der Inhalt nicht erlaubt zum Lesen. Also,
einfach schon möglich, aber ja, bin ich gespannt, wie das umgesetzt wird. Ja. Aber,
also am Schluss ist es halt einfach, ist halt politisch gesehen natürlich auch also für den Zuckerberg ist es halt attraktiv, weil er hat grundsätzlich also einfach rein finanziell das Interesse, dass er es nicht muss machen muss. Also Moderationsteams sind teuer, sind kompliziert. Sicher teuer, ja. Es kostet alles Geld. Mhm. Und darum ist es natürlich schlussendlich günstiger. Plus, du hast auch meistens halt mehr Engagement, wenn du halt dann so ein bisschen die polarisierte Diskussionen hast, oder? Und das ist alles gut für ihn, weil es gibt mehr Traffic, es gibt mehr Werbeeinnahmen, so. Und jetzt ist natürlich, in den USA kann man das schon machen, und weil er natürlich jetzt quasi so den Trump im Rücken hat, ist es natürlich auch so wie so ein Hebel, um quasi Druck auf die EU machen, dass dort die Gesetze halt auch wieder ein bisschen gelockert werden, nicht durchgesetzt werden, whatever.
Ja. Es ist noch abzuwarten, wie sich denn das entwickelt, oder? Eben, ich glaube, der Trump als Präsident und so das verändernde Klima kann dann schon noch Einfluss nehmen. Was man halt gesehen hat, und das ist ja auch untersucht worden, X hat ja einen extremen Werteverlust durchgemacht, nachdem der Elon Musk das eingeführt hat, die Community Notes, anstelle von einem klassischen Moderationsteam. Und dem sind auch Werbeeinnahmen weggebrochen. Elon Musk persönlich ist das wahrscheinlich recht wurscht, weil der macht seinen Stutz mit SpaceX und Tesla und hat das Twitter ist, oder sein Ex, wie es heisst, ist ein bisschen sein Hobby. Oder? Es wird querfinanziert. Das Meta-Netzwerk oder Zuckerberg hat das nicht so wirklich. Und es ist jetzt die Frage, erreicht ihn das gleiche Schicksal oder werden die Firmen halt auch ein bisschen umdenken unter dem neuen politischen.
Ich denke schon, du kannst halt, das Problem ist vor allem, du kommst, weißt, bei X, das ist so relativ klein, aber um Meta kommst du halt einfach nicht rum. Also, es ist so, du kannst Meta und Google kannst Werbung machen und that's it. Und keine Firma wird sagen, ah nein, ich lasse jetzt alle User von Instagram und Facebook weg.
Nehme schon ein Wunder.
Halt wie ein anderer Markt macht und ich glaube, dort.
Google reibt sich schon die Hand vermutlich.
Ja, vielleicht, ja, das mag sein, ja. Ja, du musst, am Schluss, ich glaube, das ist das Problem, das du nicht kannst lösen. Das ist jetzt einfach ein neuer Ansatz, der mich regt auf Begründung auf. Ob es jetzt besser ist oder nicht, wer weiß. Ich glaube, also am Schluss ist Social Media an sich einfach das Problem. Ich behaupte, Mark Zuckerberg hat den negativsten Einfluss auf die Menschheit seit keine Ahnung wem. Also, es ist wirklich, das ist absichtlich oder nicht. Also, das ist die Geisel der modernen Gesellschaft.
Ja.
Es ist Internet schon.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt.
Es ist am besten, gehen wir alle zurück in unsere Höhle und ständig uns über Rauchzeichen und Höhle-Meißelmalerei.
Also, noch schnell als Richtigstellung oder als Präzisierung: Community Notes sind auf Twitter schon vor Elon Musk eingeführt worden. Das ist nicht auf seinem Mist gewachsen. Was er gemacht hat, ist einfach die Moderation quasi ganz gekillt.
Ja.
Und
also ausschließlich auf das gesetzt, ja.
Genau. Gut. Und ja, danke. So wie das bei Meta tönt, wird es ja nicht komplett so sein, sondern es wird trotzdem irgendwie noch eine Mischform sein, im Sinne von, dass Beiträge kannst melden, wo nachher überprüft werden, manuell.
Von Texas.
Aus Texas aus, genau. Und noch zweiter Punkt, in meiner Erfahrung, die Community Notes auf Twitter oder X, ich glaube, ich bin von allen hier mit Abstand am meisten dort unterwegs. Das ist eine von meinen Haupt-News-Quellen für Gaming-Zeug und so Zeug. Ich weiß nicht, wie es bei so offensichtlich illegalen Inhalten oder rassistischen, sexistischen oder was auch immer Inhalt aussieht, aber bei der Verbreitung von Falschinformationen habe ich die Erfahrung gemacht, dass es sehr gut funktioniert. Und zwar nicht nur Sachen, die jetzt politisch dem entsprechen, die an Musk würde gefallen, sondern auch komplett gegenteiliges Zeug. Sobald es eine gewisse Schwelle erreicht, kannst du dir sicher gehen, dass eine falsche Information mit einer Community-Note versehen wird. Sie wird nicht komplett gelöscht, sondern es wird einfach mit zusätzlichem Kontext versehen, wo du dann kannst bewerten, ob das hilfreich ist oder nicht. Wo
aber liest die jemand, weißt
du? Ja, das ist
eben... Die lesen, ja.
Aber du weißt, ja,
du das schon, sagst,
du weißt nein,
in den Kommentaren ist es offensichtlich, dass das gelesen wird. Ja.
Ach so.
Darum bin ich also zuversichtlich und habe das Gefühl, dass es ein guter Weg ist, das zu demokratisieren, solange eine gewisse Baseline hast von Sachen, die einfach nicht gehen. Und wie es der Zuckerberg erzählt hat, weil sie die Baseline nicht komplett wegbrechen, wie das Musk macht bei X, sondern werden trotzdem irgendeine Baseline haben. Und ich finde, die Kombination mit Community Notes, mit der demokratischen Überprüfung von Wahrheit sozusagen, könnte etwas sein, das funktioniert, weil das ist erstens mal skalierbar im Vergleich zu starren Moderationsteams, wo halt einfach mit zunehmendem Content irgendwann kommst du nicht hinterher und musst dann auf Algorithmen setzen, die halt Fehler machen. Darum, ich sehe das gar nicht so negativ. Aber mal schauen, das ist ja alles Mutmaßungen.
Ich sage, die Wahlen haben jetzt einfach gezeigt, dass das alles nicht funktioniert.
Was?
Also, weil mit der Trump-Wahl zeigt ja eigentlich, dass die Worte kommt gleich nicht irgendwie.
Aber du kannst jetzt noch eins, oder kannst jetzt nicht auf Twitter zurückführen.
Ja. Man sieht zum Beispiel bei Wahlen in kleineren Ländern, was für einen Einfluss. Es ist ja ganz egal, aus welcher Intention heraus das entstanden ist. Aber in Georgien oder auch jetzt in Rumänien, was TikTok dort, also das hat man ja untersucht, nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten, was TikTok dort für einen riesen Einfluss.
Absolut, ja,
Social Media Plattformen
haben einen riesen Einfluss auf Meinungsbildung, auf die öffentliche Meinungsbildung, das genau, ist definitiv so. Ja.
Hey, ja, du, es wird weitergehen. Wir werden sicher nicht das letzte Mal darüber reden. Mal schauen, in welche Richtung das es geht, aber gut, wir haben schon mal angefangen wieder mit einem richtig langen Podcast, ist doch gut.
Yes.
Den ersten offiziell in diesem Jahr, den anderen haben wir vorproduziert. Sneaky, wie wir sind. Ja, mit dem verabschiede ich mich und danke allen fürs Zuhören und euch fürs Mitmachen. Bis in der Woche. Tschüss miteinander.
Adieu. Tschüss.
Ciao zusammen.